You know, I sometimes say I don't really care about cinema. I'm not really passionate about cinema. And then I think, well, in some ways that's actually true. Because there are people I know, friends like Marty Scorsese, who are very passionate about cinema, are concerned with preserving cinema and restoration of old films, which is fantastic that he does that, and the history of cinema and so on. And I think, I'm not like that. Why is that? And I think it's because it's the act of the creative act of the imagination that is really what I'm passionate about. It's not the form, it's not the technology. And that's why I have no trouble saying video is fine and great. I have no nostalgia for film, like film stock, except for the smell. I like the smell of film, but I thought we could have an air freshener that smelled like Kodak film, you know? And that would be fine. I wouldn't need the actual film itself. So I don't have that. Other than historically, I don't have that incredible, intense, aching nostalgia for the technology of film, for example, in a way that frees me. And as I say, if cinema disappeared, you know, I'm writing a novel anyway, you know, and for some people, the novel has already disappeared. You know, that's a theoretical thing. So it's really just human creativity that is a passion for me. But not the actual particular form of it. I can, as long as, I mean, it would be very difficult if I could not express myself in a creative way. That would be difficult. But there's so many ways you can do that.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Markus Stiegelegger.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Hallo und long live the new Flash.
Und einem Parasiten, der zum Sex zwingt, explodierenden Köpfen, einer VHS-Kassette im Bauch, dem Ohr einer Fliege, einem doppelten Gynäkologen-Schreibmaschinen, Käfern in Interzone, der Erotik des Autounfalls, Simulakren und Zahnpistolen, dem Schläfer in der Kleinstadt und dem Milliardär in der Stretch-Limo. Denn heute sprechen wir endlich über Körperverstümmelung, neue und alte Organe und die Furcht davor und auch die Lust daran, aka die Filme von David Cronenberg. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, verbringst du den nächsten Lockdown zu Hause mit Videodrome schauen oder gehst du gleich all in und holst dir Existenz? Das ist ja schon eine ganz schön teure Anschaffung. Ich bin da noch ein bisschen unsicher.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn man früh so Konsolen wie Existenz kauft, ich warte, glaube ich, auf Transzendenz direkt. Das neue Modell ist, glaube ich, immer ein bisschen besser.
Wenn das dann am Ende rauskommt. Ja, Markus, machst du den nächsten Urlaub, wenn man wieder reisen kann, in Interzone oder lieber in diesen Starliner-Luxus-Apartments?
ich glaube, die Starliner-Luxus-Apartments finde ich doch etwas verunsichernd. Die mögen Anfang, Mitte der 70er futuristisch gewesen sein. Jetzt wirken sie doch eher dystopisch. Von daher, ich lasse mich in der Interzone treiben.
Ja, soll ganz schön sein da. Ich dachte, ich beschäftige mich vielleicht mal mit Autounfällen. Irgendwie finde ich das so ganz spannend. Ja, Scherz beiseite. Heute geht es natürlich um David Cronenberg. Aber erstmal, Markus, toll, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, man muss es, glaube ich, so sagen. Du bist einer der bekanntesten deutschen Filmwissenschaftler. Hast ja zum Beispiel auch zu Cronenberg und Körperhorror schon geforscht, publiziert. Ihr habt auch einen eigenen Podcast, ne? Projektion. Da habt ihr mit Daniel Kotenschulte, der war ja auch bei uns hier in der Folge zu Wonka Wai schon zu Gast, schon über Body Horror gesprochen, macht auch noch eine Folge zu Cronenberg, ne?
Genau, Projektion ist ja ein Podcast, den ich mit Sebastian Seidler begründet habe, nachdem wir nach langen Gesprächen feststellen, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Und Cronenberg war mit Sicherheit so ein wiederkehrender Name. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, noch mal eine ganze Sendung zu machen.
Ja, an Sebastian Seidler auf jeden Fall noch mal danke dafür, dass er nicht nur diese Sendung in der Cinema empfohlen hat, sondern auch meinen anderen Podcast Long Take. Also sehr freundlich von ihm.
Das wird ihn freuen.
Ja, und wir empfehlen natürlich die Projektion zurück, aber nochmal kurz zu dir. Markus, kannst du nochmal erzählen, wie bist du eigentlich, also ich will natürlich erst auch darauf hinaus, wie bist du zu Cronenberg gekommen, aber wie bist du eigentlich überhaupt so zum Kino gekommen und wann kam Cronenberg dazu?
Also Kino hat mich von Kindheit an fasziniert und ich habe im Grunde begonnen, mit meinem Vater immer Western zu gucken, nachmittags im Fernsehen, und das Fernsehen hat mich extrem beeinflusst, also als Kind und Jugendlicher. Ich habe unglaublich viele Sachen dort gesehen. Und ja, meine erste Filmzeitschrift war Cinema 1982, und in diesem Jahr, wo halt wirklich viele Kultfilme, die ich auch heute noch sehr schätze, rauskamen. Und dadurch waren mir viele Sachen, die für mein Alter natürlich noch nicht geeignet waren, durch Fotos, Plakate und so weiter, sehr präsent. Und eines der Filmplakate, die mich damals sehr faszinierten, war Scanners, also dieser Film, in dem der explodierende Kopf vorkommt. Und deswegen denke ich, war das Interesse an Cronenberg diffus bereits 1980 durch diese Plakate geweckt, ohne dass ich überhaupt wusste, wer Cronenberg ist, was das für ein Film ist und so weiter. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe 1983, als ich The Fog oder so im Fernsehen zum ersten Mal sah, hatte ich das Bedürfnis, oh, man muss doch auch Filmbücher schreiben können und sowas. Und habe da so erste, so mit Schreibmaschine und ausgeschnittenen Fotos solche Versuche gemacht, also mit 12, 13. Und ja, und das hat sich natürlich dann immer weiterentwickelt. Ich habe dann begonnen, Filme zu sammeln auf VHS. Hab später in Videotheken gejobbt, um eben an diese Filme ranzukommen. Auch immer alte Sachen gekauft, die dann irgendwie so im Lager rumlagen. Und das waren dann halt zum Beispiel solche Dinge wie Rabbit von Cronenberg oder so, die einfach kaum noch jemanden interessiert haben, die aber für mich unglaublich wichtig waren. Ich bin viel ins Ausland gefahren, also London, Amsterdam und so weiter, um damals Filme zu kaufen auf Video. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und bis ich dann Anfang der 90er Jahre Filmwissenschaft studieren konnte. Und dann habe ich begonnen, auch professionell und auch wissenschaftlich darüber zu schreiben und zu forschen.
Und jetzt lehrst du eben auch selber, ne, schon seit längerer Zeit. Wir sind auch zu Cronenberg bestimmt auch, oder? Mich würde mal interessieren, wie so jüngere, also vielleicht deine Studierenden, so auf den reagieren.
Ich habe Seminare tatsächlich gegeben zu Körperkino und da spielte Cronenberg natürlich in gewisser Weise eine Rolle, weil Filme wie Videodrome, Die Brut oder Dead Ringers da natürlich sehr ja, also eindrücklich sind. Es ist so, dass ich in den 90ern sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Aber in den späteren 2000ern und 2010er Jahren hatte ich eher das Gefühl, dass Cronenbergs sehr künstlerischer Zugang und sehr nüchterne Bildsprache nicht mehr als so richtig zeitgemäß empfunden wurden. Und dass Filme wie Existenz dann belächelt wurden. Ich meine, gut, er ist ja auch witzig auf seine Weise. Aber nicht mehr verstanden wurde, dass es da schon um so eine Art künstlerische Idee einer reduzierten Ästhetik geht, um eben diese drastischen Dinge zu pointieren, so auf die Spitze zu treiben. Und ich finde, das ist in Filmen wie Die Brut oder Die Fliege auch total auffällig. Das sind ja quasi Kammerspiele über große Strecken, ne? Also alle Schlüsselszenen spielen in Innenräumen und sind sehr dialoglastig. Und das ist etwas, was, denke ich, ein bisschen weniger genretypisch betrachtet wurde, wie in den 80er Jahren noch die Filme eigentlich vom Publikum wahrgenommen wurden. Da war das ja wirklich so, dass Cronenberg so als Master of Horror gehandelt wurde, womit er sich selbst ja nie wohlfühlte. Und das ist, glaube ich, weg jetzt, auch durch seine letzten Filme, die er gemacht hat. Aber es ist auch nicht unbedingt für ein großes Publikum dadurch attraktiver geworden.
Mhm. Ja, weil ich finde das nämlich spannend, weil ich mich jetzt für diese Folge natürlich zum ersten Mal so richtig mit Cronenberg beschäftigt habe und es für mich bisher von allen, die wir in diesem Jahr besprochen haben, eigentlich so mit der beeindruckendste, den ich fast irgendwie am erfrischendsten finde, wo für mich aber auch, vielleicht ist auch so mit meiner Generation, also ich bin jetzt 31, das ist kein Regisseur, von dem ich in meiner Jugend oder so schon viel gehört hatte oder sowas. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, der war vielleicht so ein bisschen bei meinen Freunden, Freundinnen irgendwie auch so ein bisschen verschwunden irgendwie und ich hatte immer nur so mal ganz leicht davon gehört. Es gibt den, aber ich hatte den nie so im Auge als jemanden, den musst du nachholen oder wir gucken das jetzt alles und bin dann auch, also der einzige, ich bin zu Cronenberg gekommen, weil ich war auf dem Internat und die PCs waren da alle vernetzt und da wurde wild getauscht, alles mögliche und irgendwann habe ich einfach diesen Film da, Naked Lunch, gesehen. Ich wusste nicht, auf was das basiert, was das ist und den haben wir damals ziemlich abgefeiert dann, aber das war es dann auch und ich muss aber jetzt sagen, also ich könnte mir heutzutage vorstellen, dass eine neue Generation total abgeht auf David Cronenberg, weil ich viel, was ich da gesehen habe, finde ich jetzt gerade mit der Zeit, die vergangen ist, gerade in der langsamen Erzählweise super interessant und vermisse ich eigentlich so ein bisschen im Kino. Aber Lukas, ich würde dich auch noch mal gerne fragen, wann hast du denn zum ersten Mal von ihm gehört?
Na, ich habe zwei Begegnungen mit Cronenberg in meinem Leben gehabt, größere, die beide mit einer Irritation zu tun haben. Die erste war im Rahmen von so regelmäßigen Videoabend, die in einem Freundeskreis veranstaltet worden ist und da war dann A History of Violence, ich war dann wahrscheinlich so 15 oder so und das ist ja nun ein in Teilen auch relativ vergleichsweise klassisch erzählter Thriller, aber er bricht so ein bisschen aus. Er hat auf einmal so Gewaltspitzen, die tatsächlich eine Irritation darstellten und die sich für mich in diesem Moment noch als so eine Ausnahmeerscheinung, so ein Ausbrechen anfühlten, dass sie vielleicht zum Kern gehören von den Obsessionen, von den Themen von Cronenberg, das wusste ich damals noch nicht. Die zweite Begegnung war dann paar Jahre später, zusammen mit meinem Vater, war ich irgendwo in London. Und wir sahen uns, weil er müde war und weil er sich so ein bisschen ausruhen wollte vom Herumlaufen, im Kino einen Film an und das war dann Cosmopolis. Und das haben wir, beziehungsweise das hat er dann knapp 20 Minuten sich angeschaut, um sich dann mit zu mir rüberzulehnen, so Lukas, können wir bitte was anderes gucken? Das war dann der schrecklich banale, gleichgültige Red Lights mit Robert De Niro, an den ich nur noch vage Erinnerungen habe. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Erinnerungen mit Brüchen. Und später, als ich mich dann so ein Jahr oder zwei so zu Beginn des Studiums oder so mit Filmen stärker beschäftigte, also ich habe natürlich Politik studiert, aber ich bin dann irgendwie gleichzeitig auch zum Film gekommen, stolperte ich natürlich auch über diesen Namen Cronenberg und sah dann über in relativ kurzer Zeit so nahezu alles. Also ich habe jetzt für diese Sendung nur noch zwei Filme so nachholen müssen, die ich nicht kannte. Und das sind auch so, sie gelten als Randerscheinungen, nämlich halt Fast Company und M. Butterfly. Aber sonst hatte ich alles gesehen. Also das heißt, es war dann auch nur schnell eine Faszination und eine Begeisterung für Cronenberg als Filmemacher da. Wahrscheinlich auch gerade, wie du beschreibst, weil er Themen und Ideen so ausstellt. Ich glaube, das ist etwas, wo ich früh in meiner Filmsozialisation sehr drauf angesprochen habe. Also ich glaube, ich war jemand, der immer so eine Grundskepsis gegenüber Affekten in weiten Teilen empfunden habe. Also bis vor eben ein paar Jahren und so. Und ich glaube, das ist etwas, das bei Cronenberg in gewisser Weise, nicht immer, aber in gewisser Weise auch eben bedient wird. Gerade durch dieses kalte, distanzierte, das ihm manchmal zugeschrieben wird und das sicher auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Ja, spannend auf jeden Fall, ne? Und wir sprechen jetzt eben über sein Werk, aber wir müssen eine Einschränkung machen. Denn wir haben so ein bisschen bei den letzten Specials immer gemerkt, dass wir uns ja so ein paar Filme rausgepickt haben. Also wir hatten Regisseure, die haben natürlich jetzt auch gar nicht so super viele Filme gemacht, wie bei Tarkovsky jetzt zum Beispiel oder so. Und da haben wir schon gemerkt, es dauert ganz schön. Und dann, wenn wir so Regisseure und Regisseurinnen hatten, die noch viele Zwischenfilme gemacht haben oder halt einfach ein großes Werk hatten, haben wir gesagt, okay, wir besprechen über diese 8 oder über diese 10 und so weiter. Und das haben wir in der Vorbereitung, haben sich Lukas und ich das auch so überlegt und 10 Filme rausgesucht. Aber dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, Cronenberg hat so viel gemacht, das sind ja 21 Langfilme plus noch Zwischensachen. Wenn wir jetzt versuchen, da irgendwie so gezwungen durchzuhetzen in 2-3 Stunden, dann bleibt wahrscheinlich viel auf der Strecke. Und deswegen versuchen wir schon, stringenter durchzugehen, aber behalten uns das offen, was wahrscheinlich passiert, dass wir nochmal einen zweiten Teil machen und deswegen dann irgendwann einfach aufhören hier so nach 2 Stunden. Das wollte ich noch einmal gesagt haben. Und bevor wir loslegen mit den Filmen, Lukas, kannst du noch mal erzählen, wer ist das eigentlich, David Cronenberg?
Na, ich fand erstmal interessant, wir haben in unserem letzten regulären Special über Claire Denis und ihre Körper geredet, danach über Satoshi Kon und die Verwandlungen. Und jetzt haben wir ein Kino über körperliche und damit oft auch geistige Verwandlungen. Ich fand das ganz spannend. Bei Markus im Podcast Projektion ging es zuletzt auch um Body Horror und auch um diesen Genre-Diskurs und um die Frage, wie definiert man das eigentlich? Und eine Definition, die ich vielleicht noch ergänzen würde oder anbieten, ist, naja, Body Horror ist das, was David Cronenberg macht. Er hat den Begriff sicher selbst nie benutzt, aber er ist, glaube ich, mit ihm verwoben wie mit keinem anderen. Er ist in gewisser Weise mit diesem fremdartigen Genre-Diskurs ja fast verschmolzen, wie in einem seiner Filme, denn in denen steht ja oft Verformung, Verwandlung, Hybridisierung, Erweiterung und Verschmelzung von Körpern im Mittelpunkt. Ihre Beziehung zu Technik und zu anderen Körpern. Es geht um Verwundung und Verfall, Penetration, Wachstum, Erkrankung und Metastasierung, um den kreativen Krebs und die Beziehung zwischen Tod und Lust, also Eros und Thanatos. Der Körper ist eine Galaxis, heißt es ja sogar in seinem ersten mittellangen Film Stereo. Natürlich wird dadurch auch die Beziehung zwischen Körper und Psyche thematisiert. Der Austausch zwischen Körper und Geist mit dem neuen Fleisch geht bei ihm ja auch oft ein neues Denken einher. Das Gefängnis des Körpers ist auch ein Gefängnis des Selbst, der Subjektivität. Die Veränderungen haben oftmals etwas von einer neuen evolutionären Stufe für die Menschheit und für mich auch oft so eine Art areligiöse Transzendenz. Schon in seinem ersten Film Transfer von 1966, sein Kurzfilm, zeigt er einen Psychoanalytiker und seinen Patienten. 2011 hat er mit einer dunklen Begierde sogar einen Film über die fachliche Auseinandersetzung zwischen Carl Gustav Jung und Sigmund Freud gedreht. Und ich würde sagen, Cronenbergs Kino, das klang gerade schon an, wird oft als kalt und distanziert beschrieben. Neutraler könnte man vielleicht sagen, es ist sehr präzise, sehr klar, sehr intellektuell und sicher auch sehr unsentimental. Bei ihm gehen die Ideen den Geschichten und Affekten voraus. Auf dem Set von Existenz ließ er Darsteller und Crew zum Beispiel Kierkegaard, Heidegger und Sartre lesen. Er nähert sich diesen Film fast so ein bisschen wie ein Wissenschaftler, möchte ich meinen. Und für den ist dann jeder Film so eine Art Versuchsaufbau, ein Experiment mit dem Zuschauer. Und ich würde sagen, auch in den Figuren spiegelt sich das oft wieder, denn viele von denen sind tatsächlich selbst Wissenschaftler, so halb Frankensteins und halb Jekylls. Gerade zu Beginn sind sie Opfer und Verursacher von umfassenden Kalamitäten, manchmal auch beides zugleich. Und ich würde sagen, darüber hinaus sind sie oft genauso bürgerlich vielleicht wie er. Sie haben sicher oft so eine Außenseiterfunktion. Sie erleben diese Veränderungen von Körper, Geist, von Welt aus recht gesicherten Verhältnissen, aber sie stehen in einer Beziehung zu ihm als Mensch. Gerade in den vielen Kontroversen um seine Filme wurde auch immer wieder diese Diskrepanz angesprochen zwischen diesem schüchternen, höflichen Menschen Cronenberg und diesen transgressiven und manchmal sicher auch provokanten Filmen. Dazu könnte man kurz so biografisch einordnen: David Paul Cronenberg wurde am 15. März 1943 in Toronto geboren, in einem Künstlerhaushalt im weitesten Sinne. Seine Mutter war Musikerin und sein Vater war Schriftsteller, hat zum Beispiel viel so Pulp-Novels geschrieben. Und auch Cronenberg sah lange seine Karriere am ehesten so im Bereich Literatur. Es gibt ja sogar dieses Buch von Mark Browning, das heißt Cronenberg, Author of Filmmaker. Und diese literarischen Einflüsse ziehen sich, glaube ich, auch durch seine gesamte Laufbahn. Er hat Romane von Autoren wie J.G. Ballard, der ist, glaube ich, sehr zentral, William S. Burroughs und Don DeLillo verfilmt. Und ich glaube, dieser Schmetterlingssammler Nabokov, den hat er nie selber adaptiert, aber der ist trotzdem ungemein präsent. Und nach einem kurzen Ausflug in naturwissenschaftliche Gefilde begann er 1964 ein Studium der englischen Sprache und Literatur. Seine ersten Kurzgeschichten gewannen Preise. Es gibt dann dieses relativ typische Erweckungserlebnis, das man ja so oft bei Cinephilen kennt vielleicht, aber bei Filmemachern auch. 1975 reist er durch Europa, 1967 schließt er das Studium mit einem Bachelor of Arts ab und dann ist da dieser Film Winter Kept Us Warm von seinem Kommilitonen David Sector, der mit ganz einfachen Mitteln am Campus gedreht worden ist, auch mit anderen Studenten, und der ihm eben zeigt, hey, das kann ich auch. Er wird dann inspiriert und was folgt ist dann ja das, was wir jetzt besprechen wollen. 5 Dekaden von einer Karriere, die wirklich unfassbar umfassend und auch breit aufgestellt ist. Also ich glaube, er hat vor allen Dingen ein sehr breites Spektrum von Produktionsbedingungen vorgefunden. Also von mit kanadischen Steuermitteln finanzierte Exploitation-Filme bis hin zu großen Blockbuster-Produktionen fast und sogar auch prestigeträchtiges Hochglanz-Genre-Kino für die Oscarsaison dann im Endeffekt. Ich glaube, er bleibt aber trotzdem immer bemerkenswert konsistent in Stil und Topoi. Und ich glaube, diese Konsistenz sieht man auch in der Art, wie er mit Kollaborateuren, mit anderen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Also da sind viele Leute, die begleiten ihn wirklich einen großen Teil seiner Karriere. Der Schnittmeister Ronald Sanders hat 17 Filme mit ihm gedreht, seit Fast Company von 1979. Der Komponist Howard Shore macht seit The Brood fast durchgängig seine Musik. Seine Schwester Denise Cronenberg, die, ich glaube, jetzt im Juni leider verstorben ist, hat seine ganze Karriere über als Kostümdesignerin eben ihm zur Seite gestanden. Dann zieht sich das wirklich auch bis zu den Kameraleuten. Da haben wir vielleicht einen Bruch. Ab Fast Company bis 1986, also bis Die Fliege dann, glaube ich, hat er mit dem kanadischen Kameramann Mark Irwin zusammengearbeitet. Später dann eben mit Peter Suschitzky. Und ich würde sagen, so wenn man sich diese Credits beim anguckt, da kennt man bestimmte Namen immer wieder. Selbst so das Casting von Deirdre Bone oder selbst eine Publizistin ist mir aufgefallen, Prudence Emery, die irgendwie sich auch so wirklich Jahrzehnte mit ihm beschäftigt. Aber das klang bei Christian gerade schon an, sein Werk umfasst 20 Spielfilme, diverse Kurzfilme, zuletzt 2014 auch sein Romandebüt mit Consumed. Genau, und ich will auch gar nicht weiter drum rumreden, sondern ich glaube, das meiste, was spezifisch, was interessant ist, können wir dann anhand der Filme selbst erörtern.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde, was, also ich teile das total, diese Darstellung soweit. Und was mir besonders wichtig erscheint, ist, um, glaube ich, seine Filme richtig zu sehen. Denn man, es geht um so einen Modus, mit dem man die Filme, glaube ich, wahrnehmen muss, damit man sie, wie zum Beispiel Cosmopolis, damit man sie überhaupt durchhält. Das ist von Beginn an die Idee des, der Versuchsanordnung, des Labors, in dem er bestimmte Anordnungen aufbaut und die Menschen als Figuren, als, fast schon als Spielfiguren behandelt. Und das erklärt auch ein bisschen, warum er in seinen, vor allem in seinen frühen Filmen, nicht so sehr an Charakteren interessiert ist, sondern eben mit sehr prinzipientragenden Figuren arbeitet, dem Mad Scientist in Shivers zum Beispiel. Und das sind im Grunde Dinge, die ja, also so auch betonen, dass es ihm mehr um die Anordnung geht und weniger um das, was wir jetzt aus unserem Alltagsempfinden vielleicht als Identifikationsbasis benutzen können. Und seine ganz frühen Filme, das wurde ja auch schon erwähnt, vor allem die längeren Stereo und Crimes of the Future, sind ja, und das finde ich auch wichtig, eher Science-Fiction-Filme. Es sind im Grunde Science-Fiction-Versuchsanordnungen und auch die Tatsache, dass seine Filme oft als Horror wahrgenommen werden, was eben mit der Körperauflösungen zu tun hat, ändert nichts daran, dass Shivers einen Mad Scientist hat, der ein künstliches Organ entwickelt, das dann quasi eskaliert und wie ein Parasit sich fortpflanzt. Das sind alles Dinge, die eigentlich Science-Fiction-Thematiken sind, die schiefgehen. Und ja. Dass er wirklich Horrorfilme dreht, vielleicht könnte man Die Brut so argumentieren, aber das ist so einer der wenigen Filme. Videodrome zum Beispiel ist pure Science-Fiction, ja. Und die Fliege ist als Science-Fiction gehandhabt mit diesem Teleporter und so weiter. Also, glaube ich, das interessiert ihn eigentlich viel mehr. Und er benutzt das Genre ja auch nur als Basis. Er benutzt das Genre als eine Folie, auf der er intellektuelle Modelle entwickeln kann. Deswegen sind seine späteren Filme meiner Meinung nach auch der Schlüssel, um seine früheren neu zu verstehen. Während es ein Publikum gibt, das seine früheren Filme als Genrefilme wunderbar fand und mit Dead Ringers plötzlich dachte, was ist denn das jetzt für ein verkopfter Kram und total ist überhaupt nicht gruselig mehr und solche Dinge. Und da stiegen viele aus. Das habe ich damals wirklich buchstäblich mitbekommen. Ich war ja da so 18, 19 zu dem Zeitpunkt und da kannte ich natürlich viele Genrefans, die dann sagten, nee, also Dead Ringers, der bringt's nicht und so weiter. Dann kam Naked Lunch, M. Butterfly. Das sind alles Filme, die dieselben Themen haben, die aber einen ganz anderen Modus haben. Ja. Und ich glaube, rückwirkend versteht man das auch bei Shivers und Rabbit, dass das eigentlich schon diese Versuchsanordnungen waren, nur hat er da halt einfach mehr Sex und Gewalt noch eingebaut.
Na, mein Eindruck war auch immer, dass diese Distanz zu den Figuren, die sehr sicher da ist, dass die auch darin liegt, dass er natürlich auch sehr kalte und entfremdete Welten meist schildert. Also gerade in den frühen Filmen, die würde ich fast so als Architekturfilme beschreiben, weil die ja so geprägt sind von diesem Montreal zu der Zeit, von diesem modernistischen, von stellenweise dem Brutalismus. Also ich nehme auch immer, das ist sicher auch so was Science-Fiction-mäßiges als Element, wie er mit der Gegenwart auch schon eine mögliche Zukunft darstellt. Also ich glaube, das wird dann in Crash zum Beispiel nochmal präsenter. Das ist die Welt, die wir vielleicht da schon angedeutet sehen an vielen Stellen für mich.
Ja, das kann ich auch absolut teilen. Vor allem die Filme vor Shivers. Ich meine, Shivers wurde ja schon gesagt, der Starliner, dieser Komplex, Wohnkomplex, ist ja bereits so ein architektonisches Labor, kann man sagen. Und bei Crimes of the Future und Stereo, die wurden ja gedreht in den Gebäuden der Universität, wo er damals studierte. Und die haben genau diese Kälte und diese Distanziertheit und das Kahle, das Karge, diese Armut der Bilder. Es ist auch so, dass Cronenberg sich immer missverstanden fühlte, als er im Kontext aufgeführt wird mit Leuten wie Wes Craven, John Carpenter oder George A. Romero, die ja wirklich andere Intentionen haben. Also gut, alle sind sehr unterschiedlich, das muss man sagen. Aber bei Cronenberg ist es wirklich so, dass er da regelrecht missverstanden wurde. Und er hat das Spiel ja eine Zeit lang mitgespielt. Er taucht in diesen Podien auf oder vor allem in Talkshows und so weiter, ja, in den frühen 80ern.
Mit John Carpenter und Mick Garris und wer ist da noch? John Landis, genau. Das ist diese berühmte Aufnahme, die übrigens auch sehr ergiebig ist. Ich glaube, es gibt die auch aktuell zum Beispiel auf dem Criterion Channel zu sehen.
Now that we have some insight into the concept of experiential space, we may consider interaction among the experiential space continua of a highly unique group of individuals. In general, the study of the varying dimensions of human experience in the context of man in his society is known as human social cybernetics.
Ich glaube, wir sprechen noch nur kurz über diese ersten beiden längeren Filme. Also ich glaube, die beiden Kurzfilme From the Drain und Transfer sind ja nur 6 und 14 Minuten lang. Das eine Mal, es ist für mich fast so eine Art Monty Python-Sketch, finde ich. Transfer ist für mich fast irgendwie, also der zeigt auf jeden Fall auch diesen sehr trockenen Humor, der sich durch diese Karriere von Cronenberg immer zieht. Und er spielt mit diesem Wissenschaftlichen da am ehesten. Also ich finde, das ist so eine Sammlung von psychoanalytischen Buzzwords. Es geht irgendwie schon um so eine Entfremdung, aber seine Faszination ist vor allen Dingen irgendwie dieser Gedanke, hey, man kann in irgendeiner Form im menschlichen Verstand herumrühren. Also diese Rotten Locks of People's Minds werden da angesprochen, das Scummy Aquarium of the Sick Mind. Also ich finde, man merkt schon oft, dass er eine Faszination mit dem menschlichen Verstand, mit Subjektivität hat und sagt, hey, also das ist so fast programmatisch so, darum wird es in Zukunft bei mir gehen.
Das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil auch das wurde ja schon angedeutet, diese enorme Stringenz in seinem Werk, das findet man bei anderen mit Mühe, aber bei ihm ist es wirklich auffällig, wie er auch Schritt für Schritt in sehr kleinen Schritten sich weiterentwickelt. Also die Ähnlichkeit, man findet oft Filme, die man paaren kann, also Stereo und Crimes of the Future, dann Shivers und Rabbit, ja.
Syndrom und Existenz würde ich zusammennehmen.
Ja, genau. Und Scanners gesagt, und die Brut. Also es sind wirklich diese Schritte sind richtig gut nachvollziehbar und das macht ihn auch so dankbar für eine autorentheoretische Untersuchung im filmwissenschaftlichen Sinne. Weil bei ihm ist nicht, da geht es natürlich auch nicht darum, was er darüber sagt, sondern ist ja wichtig, was die Filme bieten. Und weil die Filme wirklich diese Weiterentwicklung und diese motivische Konsistenz und auch das Ensemble, das wurde ja auch schon gesagt, wirklich bieten, woran man das nachvollziehen kann.
Und was ich finde halt, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, also aus dieser Neulingsperspektive, ist es aber auch so, dass man die Filme ganz gut für sich so im Kopf behalten kann als, ach, das war der mit den Videos, ach, das ist der mit dem Videospiel, das ist der Film mit den Autounfällen, das ist der Film mit den beiden Gynäkologen und sowas. Also es ist nicht so wie bei, jetzt weiß ich nicht, Regisseuren wie zum Beispiel bei Wong Kar-wai oder sowas, wo natürlich die Filme sich auch unterscheiden, aber man das Gefühl, es geht immer so ein bisschen um Beziehungen so und mal ist es so und mal ist es wieder ein bisschen anders und die Schauspielspielen sind auch immer ähnlich und wenn man danach, weiß man nicht mehr so genau, war das jetzt in dem Film oder war das in dem Film? Und ich finde, dass das, also das war wirklich so beeindruckend für mich, da nochmal so neu reinzuschauen, dass die Filme, also man kommt irgendwie ganz leicht rein, ist dann verschreckt und findet, hat dann so eine Faszination, dann geht es immer so weiter mit Film auf Film, man hat immer wieder das Gefühl, ah, ich verstehe, warum Cronenberg jetzt das und das macht und ich habe, es ist witzig, dass du das jetzt auch so gesagt hast, Markus, dass erst so die späteren Schlüssel für die früheren haben, weil wenn ich dann jetzt selber, als jemand, der das jetzt erst neu schaut, die Rezeptionsgeschichte mir anschaue und dann denke, okay, Dead Ringers fanden die Leute schlecht oder Crash war total umstritten und sowas, dann dachte ich persönlich, Crash ist ja das absolute Meisterwerk. Also da hatte ich das Gefühl, jetzt ist er so richtig, jetzt kann er genau das eigentlich destilliert eigentlich zeigen, was er eigentlich möchte. Und ich habe das dann, mich hat das dann so richtig gefreut. Also ich fand das auch, ich fand, das ist ein tolles Werk, mit dem man sich beschäftigen kann. Es ist aber nicht so ein verschrobenes Werk, bei dem man das Gefühl hat, man muss unbedingt erst den Schlüssel kennen, bis man dazu einen Zugang findet oder sowas. Das fand ich ganz toll aus dieser Sicht, dass man da also gut mit anfangen kann, so sich mit Cronenberg zu beschäftigen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss erst über eine riesige Hürde drüber oder so. Ja.
Also ich glaube, Cronenberg hat ein spezifisches Talent dafür, ikonische Bildmetaphern zu schaffen. Das Ikonische ist eben dieses Wiedererkennbare, was auch sich etabliert hat, also was wirklich stellvertretend für bestimmte Ideen steht. Und Bildmetapher ist im Grunde diese Qualität seiner Bilder, die über die reine Repräsentation hinausgeht und darin diese Konzepte auch erkennbar macht. Also die menschliche Videokassette, das neue Fleisch. Videodrome ist da natürlich ein programmatischer Film, weil allein schon das Einsetzen dieser organischen Videokassette in den Bauch des Protagonisten, um ihn umzuprogrammieren oder bei Existence der Bioport, der erstmal irgendwie im Rückenmark etabliert werden muss, was zu einer kurzfristigen Lähmung führt, das sind Sachen, die sind ja eigentlich traumatisch. Das ist, aber man hat sofort einen Bezug dazu. Und dann die Sexualisierung, wenn das dann angeschlossen wird und dann, okay, das muss erstmal feucht gemacht werden, also leckt Jennifer Jason Leigh das an und schiebt das dann so rein in sein Rückenmark. Also all diese Dinge, das ist auch pornografisch auf seine Weise, aber eben nicht lustvoll pornografisch, wie das meinetwegen bei Nicolas Winding Refn oder sowas wäre, sondern es hat so eine kalkulierte Form des Obszönen, wenn man so will, die genau das, also diese ikonische, bildmetaphorische Qualität ausmacht.
Aber ich finde das interessant, weil das ja sicher auch etwas ist, das ihm als Kritikpunkt oft nahegelegt worden ist. Ich habe in der Vorbereitung gerade über diese frühen Filme nochmal den Text von Robin Wood gelesen, dem kanadischen queeren marxistischen Theoretiker, der A Joyless World ja auch so als Überschrift nimmt für das, was Cronenberg macht. Also ich verstehe gerade bei diesen frühen Filmen dieses Gefühl von Distanz natürlich sehr gut. Also gerade Stereo und Crimes of the Future kommen ja auch ohne Musik und ohne Live-Sound daher und haben so ein großes Gefühl von Fremdheit. Aber bei ihm ging es dann ja auch stärker darum, aus, also sicher auch einer politisch motivierten Position heraus, für diese drei frühen Filme, für die für Shivers, für Rabbit und für The Brood zu argumentieren, dass die eben zeigen, wie Leute Veränderung wollen, Wissenschaftler Veränderung hervorbringen und das dann als Katastrophe endet. Und er irgendwie hat bei Cronenberg immer so eine konservative Tendenz wahrgenommen. Und das scheint ja auch etwas zu sein, was Cronenberg irgendwie dann in dieser Zeit viel diskutiert hat auch und so. Es gibt auch viel Aussagen von ihm aus dieser Zeit. Aber ich glaube, da sprechen wir noch mal detaillierter drüber, wenn wir jetzt gleich zu Shivers kommen, oder?
Ja. Genau, das will ich nämlich auch sagen, um einfach noch mal so ein bisschen auch die Leute abzuholen, die vielleicht auch so sind wie ich zum Beispiel und Stereo und Crimes of the Future gar nicht gesehen haben. Lukas, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, worum es da geht oder sowas, dass wir einmal nur kurz wissen bei den ersten beiden
Langfilmen? Ach so, ja, das ist gar nicht so einfach. In Stereo geht es um einen Parapsychologen, der so eine neue Form von Gehirnchirurgie entwickelt und dadurch telepathische Kommunikation möglich wird. Also in gewisser Weise ist das ja auch so ein Vorlauf natürlich für Scanners, der sehr ähnlich arbeitet. Aber darüber hinaus ist er auch ein Vorlauf für Shivers, weil das Ganze auch so eine Art Aphrodisiak-Effekt hat. Also das entwickelt so eine polymorphose Perversität. Das ist der Begriff, der, glaube ich, auch fällt. Also es zeigt auch wieder, wie wissenschaftliche Arbeit außer Kontrolle gerät und in Sexualität mündet. Und bei Crimes of the Future ist das sehr ähnlich ausgelegt. Auch da geht es dann stark um Mutationen, die ausgeprägt werden, um Versuche und ja, um vor allen Dingen eine Sexualität, die das auslöst. Also wenn man die Tonspur nicht hätte, die das so briefromanartig kommentiert, so wie so ein Wissenschaftsbericht, Berichte werden ja später dann immer wieder so zum Gegenstand werden, dann würde man einfach sagen, das ist ein Film über einen Homosexuellen, der so Cruising-mäßig unterwegs ist, der auf der Suche ist nach Partnern, der einen Fußfetisch hat, aber tatsächlich geht es wohl auch wieder um Mutationen, um Teile im Körper, die sich entwickeln und letztendlich auch um vielleicht einen Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben, um so paranoide Verschwörungen, um Organisationen und Strukturen, die Unangenehmes mit den Menschen vorhaben, denn wir enden auf so einer Note von, hier werden Menschen gehandelt, hier werden vor allen Dingen Kinder, Pädophile in irgendeiner Form auch bedient. Also das ist so das Spektrum. Aber die meiste Zeit ist es für mich auch wieder ein Architekturfilm. Man läuft durch diese Universität und man sieht diese großen, entfremdenden, unangenehmen Räume. Die Schauspieler sind nicht wirklich wahrzunehmen, sondern die sind so ein bisschen fern von uns. Und ja, aber ich glaube, dass bei diesen Filmen allerdings die Plots auch nicht besonders zentral sind. Wie bei Cronenberg ohnehin wahrscheinlich die Plots jetzt nicht das sind, was das Entscheidende ist.
Ja, es ist auch bemerkenswert, dass diese Filme einen sehr spröden Stil dadurch haben, dass sie als Stummfilme gedreht sind, nicht nachsynchronisiert wurden, sondern eben oft lange Momente der Stille haben, dann dieser Off-Kommentar kommt, der dann wie so ein Laborbericht fungiert und man aber auch jetzt nicht so eine Musikalität bekommt. Also dieses Musikalische kommt eigentlich erst in seinen, so ab dem vierten, fünften Film so richtig zum Tragen. Ja. Also ich finde, sehr auffällig ist das erst, wenn er ein bisschen kommerzieller wurde, also bei einem Film wie Dead Zone. Da hat die Musik dann eine ganz eigene emotionale Disposition. Das ist bei seinen früheren Filmen immer noch eher funktional und bezeichnenderweise auch sehr elektronisch. Also er hat relativ früh mit elektronischen Scores gearbeitet, was in den 70er Jahren zwar vorkam, aber noch nicht so präsent war. Also er ist da auch sehr modernistisch. Also Cronenberg ist meiner Meinung nach ein absoluter Modernist und um das zu verstehen, sind die beiden Filme gut.
Definitiv. Was meinst du mit Modernist? Was versteht man darunter so im?
Na, er ist zum Beispiel im Unterschied zu den postmodernen Regisseuren, die spielerisch mit existenziellen Momenten umgehen, die spielerisch mit Zitaten umgehen, deren Humor wie bei Tarantino oder Luc Besson und so weiter, auf diesem spielerisch Zitierenden basiert, ist Cronenberg existenziell und philosophisch an dem Leid, an diesem Grundleid in der Welt interessiert und arbeitet sich daran ab. Also das verbindet ihn mit Autoren der Moderne, mit anderen Kunstdisziplinen auch, die ihn zweifellos interessiert haben. Und auch mit Elementen der neuen Musik zum Beispiel, die er dann auch dann, denke ich, so mitschwingen lässt. Gerade in den früheren Soundtracks ist vor allem mit Dissonanzen wird da ja auch gearbeitet.
Wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass Howard Shore ihm auch so ein bisschen in seiner Karriere wächst wie so ein neues Organ, weil es in Teilen diese Emotionalität, die Leuten vielleicht fehlt, zurückbringt. Also für mich wirkt es oft so, als wäre da, als wäre die Emotion natürlich immer da, aber als würde Howard Shore sie dann manchmal sichtbar machen. Also für mich war das teilweise dann auch nur Irritation, wie melodisch, wie romantisch dann diese Stücke auch sind, weil ich natürlich auch mit dieser Kindheitserfahrung Herr der Ringe dann total verbunden bin und immer dachte, gleich läuft hier ein Hobbit um die Ecke. Also, und dann kommt auch noch Ian Holmes halt.
Ich finde es ja bemerkenswert, dass der Soundtrack, der sich da unterscheidet, tatsächlich Crash ist. Ich gerade kürzlich nochmal gesehen habe, weil Crash auch dadurch dieses elektronische Gitarrenspiel und diese Motive und auch überhaupt diese, dass alle Sounds gefiltert sind und so weiter, eine ganz andere Dimension hat. Aber ich dachte gerade, Dead Zone, den ich gerade erwähnte, ist ja eigentlich ein Melodram. Ja, also er funktioniert als Melodram. Und der hat aber ausgerechnet Musik von Michael Kamen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Der ist gar nicht von Howard Shaw, ne? Der Soundtrack. Und der hat diesen wunderbaren Klavierlauf, der unglaublich emotionalisierend ist. Also den ich auch sehr gut in Erinnerung deswegen habe. Aber das unterscheidet sich tatsächlich nochmal von den anderen vollkommen nachvollziehbar von der Entwicklung, die Howard Shaw mit ihm zusammen macht.
Wenn Sie glauben, dass Ihre Magennerven stark sind und dass nichts Sie schockieren kann. Wenn Sie meinen, schon alles gesehen zu haben. Und glauben, Sie hätten keine Angst vor der Finsternis. Dann haben Sie Parasitenmörder noch nicht gesehen.
Aber interessant, ne? Wir sehen schon, egal wo man einsetzt, man landet direkt beim ganzen Werk. Ne? Man kommt dann zu Crash und zu den späteren Filmen und wieder zu den früheren. Und genau, aber diese ersten beiden, da haben wir jetzt nicht so explizit drüber geredet, aber 1975 kommt dann Shivers, da haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? Spielt in diesem Hotel-Apartment-Komplex quasi und ein Wissenschaftler arbeitet an so einem ja eigentlich heilenden Parasiten, der dann aber stattdessen seine Wirte in ja so sexbesessene Menschen verwandelt, ernährt sich von deren Fleisch und das wird dann durch Geschlechtsverkehr weitergetragen durch diesen Komplex und breitet sich eben immer weiter aus und das ist ja etwas, was wir im Horror oft haben eigentlich diese Verbindung und auch natürlich später wieder aufgegriffen durch zum Beispiel It Follows oder sowas, ne? Sex und das Grauen. Wie siehst du denn diese Beziehung hier in diesem Film, Markus, und an sich so bei Cronenberg, das Erotische des Schreckens?
Ich denke, dass alle Filme Cronenbergs diesen erotischen Subtext mittragen, aber dass er eigentlich Teil seiner Programmatik ist. Also wenn ich vorhin sagte, dass seine Filme immer wieder Elemente des Obszönen und des Pornografischen haben, das ist ja ganz auffällig. Also es wurde zwar beschrieben in diesen frühen Filmen, also in den vor den Spielfilmen, aber mit Shivers beginnt das ja wirklich, dass er diese Verweise auf Marquis de Sade hat, auf die 120 Tage von Sodom und so weiter, dass er in Rabbit zum Beispiel die Pornodarstellerin Marilyn Chambers dann castet und ihr wirklich eine gute Schauspielerleistung auch ermöglicht in dem Film. dass er später in Crash eigentlich fast eine pornografische Logik der Abfolge von Geschlechtsverkehr zwischen unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern darstellt, die die Handlung ersetzen. Die Handlung an sich sind eigentlich Geschlechtsakte in diesem Film. Und insofern würde ich sagen, behandelt er eigentlich diese Sexualität oder diese Elemente fast des Pornografischen als weitere Faktoren in seiner hochgradig intellektualisierten Modellhaftigkeit. Genauso übrigens, wie man das über Gewalt sagen könnte. Und das ist ja auch eng verbunden. Also ich hatte, man kann das im Grunde an Schivers ja auch schon gut sagen, da sind die Grenzen fließend. Es ist nicht zufällig, dass Sadomasochismus, also quasi Dominanz und Unterwerfung, Machtprozesse und so weiter eine große Rolle dort spielen. Und des Weiteren ist das ja auch explizit mit der Idee der Krankheit verbunden. Die Protagonistin in Scanners sagt ja, also Lynn Lowry sagt in einer Stelle, die Krankheit ist wie eine Art Liebesgeschichte zwischen dem Virus und der Person. Nur, dass wir als Mensch uns nicht so richtig drauf einlassen können. Ja? Und das ist natürlich besonders makaber in der gegenwärtigen Situation. Ja? Wir werden hier von einem Virus geliebt, den wir ganz und gar nicht
zurücklieben. Muss ich auch dran denken, als ich dein Buch gelesen habe, da hast du es auch zitiert. Und da musste ich auch gerade, also einmal fand ich den Satz, ist mir gar nicht so im Film so krass aufgefallen, aber den fand ich nochmal wirklich total stark, auch später, ne, für die Fliege und sowas, so die Krankheit als auch Liebesbeziehung, aber genau, und heutzutage dann eben ganz interessant, da so drüber nachzudenken, ja.
Also ja, und auch das ganz kurz noch das Teilen der Krankheit, also quasi, dass man genau weiß, also wenn ein Partner in einer körperlichen Beziehung infiziert ist, ist immer die Möglichkeit, dass man den Virus teilt und dadurch in eine Dreiecksbeziehung mit der Krankheit eintritt. Das ist schon, das ist genauso makaber, wie es eigentlich erotisch faszinierend sein könnte.
Ja, und ich würde sagen, der andere literarische Einfluss, der hier schon sehr deutlich ist, ist natürlich J.G. Ballard. Also im selben Jahr 1975 erscheint High Rise, das natürlich sehr ähnlich angelegt ist, dass genau dasselbe autarke Gebäude uns eigentlich präsentiert. Und ich habe das Gefühl, er antizipiert Ballards Arbeit oder seinen Bezug zu ihm in den Filmen davor schon, immer in der Art, wie hier von Isolation, von Kälte, von einer gesellschaftlichen Fremdung erzählt wird. Aber hier gibt es dann ja diesen Umbruch. Wir sehen zuerst diese sehr, eigentlich sehr unangenehme Gegenwart und dann sehen wir den Umbruch eben in Form dieser Krankheit. Wir haben hier den Versuch von einem Wissenschaftler, den Mensch zu seinen Wurzeln zurückzuführen. Er sagt, der Mensch hat sich entfremdet von seiner Natur und jetzt schaffe ich letztendlich dieses Aphrodisiak. Das geht dann in irgendeiner Form falsch. Statt einer Beziehung zu seinen Wurzeln wird der Mensch etwas Neues. Und ich glaube auch, dass das, was gerade schon zitiert worden ist, so wahrscheinlich der zentrale Monolog ist, wenn diese Krankenschwester Forsyth von einem Traum erzählt, in dem sie erzählt davon, dass ihr dass sie Sex mit Sigmund Freud hat, was natürlich nun auch etwas plakativ ist vielleicht, aber dann eben dieses Bild von der Krankheit als Alien und als Liebesbeziehung irgendwie aufgebrochen wird. Und ich finde das spannend, weil natürlich dieser Film oft gelesen worden ist als Interaktion oder als Kommentar von Cronenberg auf 68 und natürlich auch irgendwie auf die freie Liebe, auf die Zeit von, ja, der veränderten Haltung der Menschen zu Sexualität und zu diesem Gefühl, dass eine gesellschaftliche Repression verschwunden ist. Und wenn dieser pornografische Versuchsaufbau gedacht wurde, dann habe ich das Gefühl, ja, dieser Film arbeitet das ja auch schon ab. Also wir haben am Anfang quasi an mit heterosexueller Liebe, dann kommen homosexuelle Spielarten über die Zeit, bisexuell und dann enden wir. Und das ist vielleicht das, was mich an dem Film so ein bisschen irritiert oder was ich vielleicht gerne noch mit euch besprechen möchte. So, wir haben dann so einen slippery slope fast. Wir enden dann ja auch wieder bei Inzest und Pädophilie. Dann ist da danach der Vater und das Kind. Und habt ihr das Gefühl, dass da eine Irritation von Cronenberg ist mit dem Zeitgeist, mit diesen Umbrüchen? Also ich würde natürlich sofort sagen, da ist eine große Ambivalenz vor allen Dingen. Aber ich sehe schon, dass da auch ein Unbehagen ist mit einer Veränderung in der Gesellschaft in Teilen.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil, also den habe ich jetzt erst geguckt, deswegen habe ich diese pädophile Ebene jetzt gar nicht mehr so im Kopf, aber was ich bei Cronenberg so interessant finde, das ändert sich immer so ein bisschen von Film zu Film, wie doll man ihm so einen wertenden Blick vielleicht auch so unterstellen kann, das muss man vielleicht diskutieren, aber ich finde es so interessant, dass man, wenn man total abgefuckt ist von 68, ja, und dann Shivers sieht, dann kann man das ja so lesen, dass man sagt, ja klar, und hier zeigt jetzt Cronenberg, dass freie Sexualität was Schreckliches ist, irgendwie was, wovor wir uns schützen müssen, was Krankhaftes. Aber, und das finde ich an seinen Filmen eigentlich so geil, man kann die auch, und das gilt dann auch für Crash oder sowas, ja auch so andersrum lesen und quasi sagen so, nein, er zeigt quasi, dass gerade in dieser Horrorebene, die ja was Spannendes ist, die ja was Interessantes ist, gezeigt wird, dass erst quasi vielleicht eine radikale Änderung uns erst befreien kann und also auch die Sexualität befreien kann. Man kann es ja so lesen, dass durch die Krankheit werden die Menschen erst frei und vorher waren sie noch quasi in der Gesellschaft versklavt und konnten ihren Trieben nicht nachgehen und so weiter. Und das mag ich, das so Ambivalenz genannt, das finde ich total interessant an Cronenberg, dass man das oft auf so beide Arten lesen kann. Und deswegen die Filme auch, wenn die Gesellschaft quasi progressiver geworden ist und man sie jetzt sieht, man sich dann total freut halt über diese zum Beispiel homosexuellen Szenen, die zum Beispiel in Crash sind oder sowas und das die anders lesen kann dann zum Beispiel. So
wobei er natürlich auch Horror mit ihnen generiert, oder? Wenn er sich da hinter der Tür versteckt und dann diese beiden klar homosexuell gezeichneten Figuren so fast so an seiner Tür kratzen, dann ist da auch eine Angst zu spüren, definitiv.
Also ich habe das Gefühl, dass er das tatsächlich nicht wertet und dass das Verunsichernde daran ist. Mhm. Man kann das als Angstmoment interpretieren, man kann das auch witzig finden durchaus, weil ich finde auch der Film Shivers hat wirklich so eine verstörende Komik bei der Darstellung, mhm. sowas Überzogenes. Und was eigentlich das, womit viele damals auch Kritikerinnen und Kritiker nicht so ganz klar kamen, ist diese Friedfertigkeit, mit der die Personen am Schluss mit ihren Autos in die Welt hinausfahren, um sie mit sexuellem Wahn zu infizieren. Es ist ja so, dass sie also paarweise in den Autos da rausfahren, aber alle total entspannt sind. Also da ist überhaupt kein Wahnsinn oder so zu spüren, sondern das ist dann das Programm. Ja? Also sie sind jetzt ein Virus geworden in gewisser Weise. Und das ist etwas, was, glaube ich, dafür spricht, dass er das letztendlich neutral sieht. Und das ist auch nicht eine Bewertung des Konzepts von freier Liebe und so weiter aus der Hippie-Ära ist. Er selbst in seinen Cronenberg und Cronenberg, in seinen Erinnerungen spricht er davon, natürlich die 70er, das war eine wilde Zeit. Und an der Uni, er ist ja auch von der Naturwissenschaft gerne zu der Literaturwissenschaft gegangen, weil da die hotteren Frauen waren, wie er sagt. Also das sind alles Aspekte, die bei ihm, ich meine, er ist da mit Sicherheit kein Spießer, nur in seinen Filmen, glaube ich, interessiert ihn genau das nicht, diese Entgrenzung als eine positiv oder negative Utopie, sondern es ist eher, das entsteht daraus und damit setzt er sich jetzt auseinander und damit setzen sich die Filme auseinander. Auch bei Rabbit geht das ja einfach direkt weiter. Ja? Und diese Indifferenz ist, glaube ich, das Verstörende daran. Was auch für Horrorfans, die ja oft sehr reaktionär und konservativ sind, also die auch unheimlich moralisch sind, also die finden zum Beispiel das wahrscheinlich dann super schlimm, diesen Inzestmoment, den er andeutet, ja nur, ne? Es geht ja darum, ja, dass der eine das seine Enkelin anbietet sogar, ne? Also sowas irgendwie so. Fast wie zur Prostitution. Und ich glaube aber eher, dass das die Logik, die Desage-Logik ist, es muss jede Variante einmal durchgespielt werden. Und das ist dann halt auch eine davon.
Ich glaube, das ist auch wieder experimentell, oder? Also das ist auch total der Versuch von Sexualität. Das ist ja auch ein Zitat, das in diesem Traum angesprochen wird. All flesh is erotic flesh. Also ich glaube, ja, das ist ja auch so die Suche nach irgendwie so einer Kommunalität von so einem Zusammenleben in der Erotisierung von allem. Also es geht ja auch zum Beispiel um das alte Fleisch oder sowas. Also ich finde das interessant, ich würde auch sofort unterschreiben, dass es vor allen Dingen eine Ambivalenz ist. Und ich würde auch sofort unterschreiben, dass es vor allen Dingen auch ein komisches Moment bekommt. Also gerade dieses Finale im Pool erinnert mich am ehesten an so einen Fellini-Traum. Also da, wenn irgendwie diese 1000 Frauen um ihn rumtanzen und so. Also diese orgiastische Qualität, ich glaube, da schließt er ja auch so ein bisschen an zu anderen Autorenfilmern dieser Zeit halt. Also die auch Freude daran hatten. Also ich meine, sonst ist Sexualität bei ihm sicher oft wie zum Beispiel, wenn wir über Desart reden, bei Pasolini zum Beispiel oder auch an Oshima Nagisa Oshima musste ich sehr oft denken bei ihm, weil die ja auch beide oft einen ähnlich neutralen, kalten Blick auf irgendwie diese Prozesse haben. Also das sind Regisseure, die ich in seiner Nähe verorten würde in irgendeiner Form.
Das fände ich voll seltsam, dass das Finale in einem Pool spielt, weil ich dann, also ich hatte den zum ersten Mal gesehen, dachte dann so, ah, okay, Sex so ein bisschen als Horrorelement, war dann an It Follows erinnert, der ja auch in diesem Poolraum endet. Dann habe ich mich gefragt, ob man es da nicht auch zu stark mit dem Zitat dann irgendwie so übertrieben hat. Das fand ich irgendwie ganz interessant, ja. Aber viel weniger ambivalent, ne? So ein neuerer Film wie It Follows, finde ich, so ein bisschen zu sein, zu dieser sexuellen Ebene, wie Cronenberg eigentlich schon in den 70ern vielleicht, ja.
Ich glaube, wichtig ist bei diesem Film jetzt noch zu erwähnen, es ist seine erste große Kontroverse, es ist das erste Mal, dass konservative Kritiker schreiben und das mit euren Steuergeldern, denn das ist ja auch der Beginn dieser kanadischen Tax-Financing-Loophole, das ist vielleicht das falsche Wort, aber in diesem Kontext von Förderung, und das finde ich auch super spannend für das kanadische Kino, weil das ja so, was verbinden wir mit dem kanadischen Kino? Eine dokumentarische Tradition und mit der NFB als Förderinstitution vor allen Dingen auch eine Animationstradition, aber eigentlich kein eigenes Genre-Kino. Und ich glaube auch, dass Cronenberg bis heute wahrscheinlich der prägnanteste, der wahrnehmbarste kanadische Regisseur ist. Also es gibt da natürlich noch Bereiche wie Dramen, in denen da einzelne Figuren, so Atomy Goyen, sich aufgetan haben, der manchmal auch ähnliche Faszination hat, aber sonst würde ich sagen, ist David Cronenberg auch in seiner Mittelständigkeit, auch in seiner vielleicht manchmal, ich würde sagen, da ist manchmal so eine Tendenz zum Spießigen, ist er sicher so der quintessentielle kanadische Regisseur so ein bisschen.
Naja, sagen wir mal, ich würde es gar nicht spießig nennen. Er hat etwas Bourgeois-Bildungsbürgerliches.
Genau,
und das, das reflektiert er auch. Aber daraus resultiert ja kein Spießertum in dem Sinne, dass er diese Werte propagiert. Sagen wir mal, das Spießertum, und das macht es ja so unangenehm, erhebt ja die eigene Lebensweise zum Maß der Dinge und misst alles daran und wertet auch daran. Und bei Cronenberg würde ich ganz klar sagen, es ist der intellektuelle Bildungsbürger, der sich diese Offenheit bewahrt hat, der zweifellos diesen liberaldemokratischen Gestus verfolgt, ist quasi alles ist möglich, wenn es richtig kontextualisiert ist. Und das macht seine Filme auch so absurd, wenn sie zensiert werden. Denn sie sind ja überhaupt nicht verwildert. Ich finde, alle seine Filme, auch die Sachen, die so berüchtigt waren wie Scanners. Scanners ist so eine klare Abfolge, den man so gut zuordnen kann im Endeffekt, dass der überhaupt nicht verstörend, desorientierend oder so ist, auf lange Sicht. Bei Videodrome, gut, da kann man sagen, der geht sehr ambivalent auch mit dem Sadomasochismus von Nikki um, also von der Figur, die Debbie Harry spielt in dem Film. Aber im Endeffekt sind das alles Dinge, die unheimlich intellektualisiert sind. Und das ist der Kontext, den ich meine. Er erlaubt sich das, weil er es kontextualisiert auf eine Weise, die es quasi auch für ein Bildungsbürgertum als Publikum gerechtfertigt erscheinen lässt. Und das schaffen ja andere überhaupt nicht. Also die verwildern dann einfach.
Ja. Ich denke, da ist er auch in Beziehung zu heutigen Diskursen um sowas wie Elevated Horror oder Post-Horror oder so seltsame Begriffe, die ich immer so ein bisschen skeptisch finde, weil sie so eine Distanz zum Genre haben. Also weil das da immer noch so so eine Ablehnung mit drin schwingt gegenüber den Reizen, die halt dieses Genre anbietet und den Ideen halt. Also ich glaube aber nicht, dass das bei ihm angelegt war. Aber ich merke das auch, wenn man John Carpenter über ihn reden hört, der dann nachher irgendwie erzählt, der David ist ja ein Freund, aber ist auch so ein bisschen prätentiös und hält sich auch für einen großen Künstler jetzt und so. Also ich glaube, da kann man wirklich diese liberale Bildungsbürgerperspektive so ganz gut verorten.
All around her, people are dying, and only Rose knows why.
You gotta come quick. You gotta come quick and get me.
It's Rose. It's gotta be. Something's happened to Rose.
Health officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century.
Ich glaube, wir müssen noch mal weiter langsam zu den nächsten Filmen.
Aus meiner Sicht nochmal sagen, dass wir hatten ja so ein paar Filme ausgewählt. Der nächste in der Reihe wäre Scanners. Das ist aber der, den ich nicht geschafft habe, mehr zu schauen von den 10. Deswegen ist quasi der nächste, den ich erst gesehen habe, Videodrome. Deswegen würde ich dir vielleicht so ein bisschen übergeben, Lukas, wenn du möchtest, ja, da so ein bisschen durchzuführen oder so. Also ich kann natürlich auch immer so ein bisschen reinrufen.
Okay.
Als nächstes müssen wir zu Fast Company kommen, aber vielleicht willst du so ein bisschen, weißt du, worüber du da eher reden willst und ich höre.
Natürlich, dann würde ich kommen, sagen, dazu. Kommen wir jetzt als nächstes 1977. Er produziert in dieser Zeit tatsächlich interessanterweise mit Ivan Reitman zusammen, dem späteren Ghostbusters-Macher, der auch ja aus Kanada kommt. Und es entsteht dann 1977 auch wieder mit Fördergeldern Rabbit, in Deutsch mit dem Untertitel Der brüllende Tod. Es geht um einen Motorradunfall einer jungen Frau, gespielt von Marilyn Chambers, der Pornodarstellerin aus, vor allen Dingen, glaube ich, Behind the Green Door von den Mitchell-Brüdern. Das dürfte, glaube ich, so der zentrale Film sein. Und sie bekommt dann so einen Hautersatz, der experimentell funktioniert und der dann mutiert und eine Art, ja, so eine phallusartigen Stachel, mit dem sie Menschen aussaugen sie kann. Sie wird dann so etwas vampirisch, aber vor allen Dingen werden die Menschen, die von ihr gestochen werden, dann zu Zombies und so eskaliert es dann auf ähnliche Weise, wie das vielleicht auch in den anderen, also wie das gerade zum Beispiel in Shivers passiert. Und ja, ich würde sagen, es ist in Teilen ein recht klassischer Zombie-Film, aber er arbeitet viel mit dieser Frage von sexueller Aggression, die eben dann in diesem Fall von einer Frau ausgeht. Und ja, ich glaube, das ist sicher das, was von ihm in Erinnerung bleibt, vor allen Dingen, also wie man ihn so klassifizieren würde. Was ist denn deine Beziehung zu Rabbit, Markus? Mhm.
Ja, also Rabbit war einer der Filme, die ich am verzweifeltsten gesucht hatte als Jugendliche, weil der hieß ja auch Überfall der teuflischen Bestien dann. Und da dachte ich mir, boah, das muss ein wildes Ding sein. Irgendwie, als ich ihn gesehen habe, ist mir aufgefallen, er sieht wirklich aus wie so ein Übungslauf von Dawn of the Dead. Es gibt da drin, also nicht in dem Umfang, wie viele Zombies da auftauchen und so weiter, aber es gibt so Szenen, die unheimlich daran erinnern, auch wenn die am Schluss in diesem Müllwagen die Leichen entsorgen und sowas. Also es hat unheimlich diese triste Atmosphäre aus Romero-Filmen. Auch wie ohnehin Romeros Film Die Crazies von 73, glaube ich, ein Einfluss war für diese ersten beiden Cronenberg-Filme. Weil auch da, Die Crazies geht ja auch um eine so eine Biowaffe, die dann so einen Wahnsinn auslöst, ne? Und dann habe ich den Film mit großer Faszination gesehen. Ich fand ihn irgendwie sehr sehr eingängig. Er war nicht mehr so theoretisch episodisch wie Shivers, sondern er hat wirklich eine Geschichte erzählt. Man konnte sich identifizieren mit diesem Pärchen, diesen Balkan eben. Marilyn Chambers ist, die ja wirklich eine sehr schöne Frau ist da drin auch, hat so was Sanftes. Das Eigenartige ist, sie hat ja überhaupt nichts Offensives, sondern auch ihre Verführung, die sie dann, womit sie die Leute in ihren Stachel lockt quasi, mit dem sie die dann penetriert. Diese Verführung hat auch so was Softes, sowas von so einer Soft-Porno-Utopie. Und dann entwickelt sich, eskaliert dann und dann wird's richtig irre. Und der Schluss ist ja super trostlos, weil sie endet genauso im Müll, ne? Und die Welt ist auch nicht gerettet am Schluss. Also das hat so diese 70er-Jahre dystopischen Tendenzen, die man von Jahr 2022, die überleben wollen, Soylent Green, bis hin eben zu Dawn of the Dead kennt. Also von daher ist Rabbit für mich ein sehr eindrucksvoller Film gewesen, auch ein in seiner finsteren Art auch schöner Film. Und von daher habe ich ihn immer in einer sehr positiven Erinnerung gehalten, muss ich sagen.
Ich finde spannend, was so ein bisschen auch funktioniert, wie zum Beispiel bei Romero, ist, dass diese Reaktion des Staates, die dann relativ schnell kommt, fast für mich so einer immunologischen Logik folgt. Also ich habe fast immer das Gefühl, da tauchen Soldaten auf, die wie Antikörper irgendwie sind und die dann halt den Status quo wiederherstellen. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt erst zum zweiten Mal gesehen für die Sendung und ich mag den auch, aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt das, was mich an Cronenberg reizt. Er ist näher an einem Genre-Film-Diskurs vielleicht als viele andere. Und ich glaube, das ist dadurch ein weniger spezifisch Cronenbergischer. Also so ein bisschen, also der ist auch gut, aber ich glaube, den kann man auch weniger unter diesem Label Cronenberg sehen als andere definitiv. Und ich glaube, Und ich glaube, das gilt natürlich noch viel stärker für 10.000 PS, Vollgasrausch im Grenzbereich, beziehungsweise Fast Company von 1979.
Wo sind diese geilen deutschen Titel geblieben eigentlich heutzutage? Ich finde, da könnte man eigentlich mal wieder hin zurückkommen.
Ja, ich habe dir ja schon letztens in unserer Discord-Gruppe geschickt, das aus The Thief von 53, glaube ich, Ich bin ein Atomspion wurde, den ich wirklich wunderschön als Titel finde. Nein, gut, aber das ist hier vielleicht ein Es wird oft als so eine Art Ausflug in andere Gefilde beschrieben, dieser Film von 1979, weil er sich mit einer anderen großen Obsession, die vielleicht später nie so präsent war, vielleicht in Crash noch beschäftigt, nämlich mit Autorennen, genau gesagt mit Dragrennen. Das ist gar nicht so leicht, 6 Sekunden lange Rennen spannend zu inszenieren. Deshalb beschäftigt er sich natürlich viel auf die Ereignisse hinter den Kulissen. Es geht so ein bisschen um einen schmierigen Manager, der seinen Star, der aber seit Jahren nicht so richtig den Durchbruch schafft, so hinterhältig aus dem Geschäft drängen will und durch seinen Konkurrenz ersetzen will, weil er auch immer so ein bisschen jemand ist, der aneckt und der so ein bisschen vor der Kamera nicht das sagt, was er soll. Und ich denke, es ist vor allen Dingen ein recht gut funktionierender Unterhaltungsfilm, der vor allen Dingen interessant ist, weil er viele, wie ich vorhin schon angedeutet habe, seiner späteren Mitarbeiter das erste Mal in sein Team bringt und dann eben zeigt, wo es später hingehen sollte auf so einer Ebene von Kollaboration mit Cronenberg. Ich halte ihn jetzt nicht für essentiell, aber es macht Spaß, ihn zu sehen. Die Musik ist ein bisschen befremdlich, weil sie nochmal so ganz anders ist als alles, was dann bei Cronenberg später auftaucht.
Ja, ich fühle mich, wenn ich den Film heute sehe, sehr stark an die 70er-Jahre-Filme von Mark L. Lester erinnert. Mhm. Mark L. Lester, der Regisseur von Klasse von 1984 und Phantomkommando, hat ja in den 70er-Jahren eine ganze Reihe von solchen Stuntman-basierten Filmen gedreht. Also ein Film heißt auch Stunts und bekannt ist, denke ich, auch Truckstop Women, so ein Roadmovie, ein Truckerfilm. Also all diese Dinge sind im Grunde sehr ähnlich und nah an der Bildsprache auch von Fast Company. Fast Company ist absolut untypisch für Cronenberg. Er ist absolut außenstehend. Wenn man sich mit Cronenberg beschäftigt, braucht man ihn nicht mal zu sehen, würde ich so weit gehen. Es ist natürlich so, es ist bekannt, dass Cronenberg sich auch für Autos interessiert, ja, und für vor allem gepimpte Autos. Aber er selbst hat auf eine interessante Weise in Interviews zu Crash nochmal, habe ich gerade gesehen, gesagt, dass er ist nicht obsessiv. Ihn interessieren aber Obsessionen. Und das ist natürlich so ein so eine Wolte, gut. Ja genau, mit der er dann alles entschuldigen kann. Aber ich glaube, es ist auch genau ein bisschen eine Entschuldigung dafür, diesen Film gemacht zu haben. Also er ist kein Schandfleck in dem Sinne, weil er funktioniert. Also er funktioniert als ein Rennsport-Roadmovie mit William Smith und John Saxon immerhin. Ja, das sind ja akzeptable Dasche, auch Claudia Jennings. Das waren damals in diesen Genrefilmen etablierte Personen. Aber andererseits, wie gesagt, es wird uns nicht weiterführen, diesen Film ausführlich zu diskutieren, weil er eben genau diese Elemente, über die wir sonst reden, nicht hat.
Ja, ich finde vielleicht noch eins bemerkenswert, sicher, was ja auch irgendwie in Verweis zu diesen anderen Filmen dieser Zeit, das ist eine sehr interessante schnurrbärtige Männlichkeit, die da irgendwie inszeniert wird, die ja auch bei vielen Kritiken irgendwie so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt worden ist, wie man da Maskulinität halt irgendwie nach außen trägt und so. Aber eine Erwiderung kurz, also ich finde natürlich, das ist schon auch sehr so ein Tintenfisch, der seine Wolke raussprüht. Das machen Künstler ja oft, dass sie nie festgelegt werden wollen und da ist schon eine Obsession für Autos. Also wenn er später in Crash über die Oberflächen fährt und so, da ist eine große Liebe, da will berührt werden und so. Und auch seine ersten Aufnahmen sind ja auch irgendwie von Autos, also auch von Motoren und so. Und ich glaube, man sieht es daran, wie das Publikum gefilmt wird. Das möchte ich, glaube ich, hervorheben, weil normalerweise in Autorennfilmen in den USA, das Publikum gerade bei NASCAR-Rennen, das sind oft Hillbillies, das ist oft Unterklasse, die so ein bisschen kritisch beäugt wird. Also, wenn Gags gemacht werden über Autorennen in amerikanischen Filmen, dann ist das oft über dieses Publikum. Und bei ihm sind das ganz normale Menschen, Familien, und da wird auch immer wieder drauf gefilmt. Also, deren Präsenz ist wichtig und muss auch spürbar sein, weil er sich auch als Teil von denen begreift. Er ist Fan und man merkt sein Fantum in diesem Film.
Ich will vielleicht auf einen Film, weil wir schon über Romero gesprochen haben, hinweisen, nämlich Knight Riders, Ritter auf heißen Öfen von George Romero, der ja auch um solche Showfahrer geht, die halt in Ritterrüstungen da ihre Shows machen. Und da gibt es ja auch das Publikum. Und verrückterweise in Knight Riders ist ja die prototypische amerikanische Prollfamilie von der Familie Stephen King dargestellt. Und also als Cameo in diesem Film, der ja mit Romero befreundet war. Ich finde es sehr interessant, dass fast zur selben Zeit, also 78 war Knight Riders, oder? Nee, sogar später. War der 80? Ja. 80 war der. Das stimmt, aber es ist quasi genau um diese Zeit, 79, 80, dass Cronenberg auch sein Roadmovie dreht. Also das war irgendwie, das, da lag noch was in der Luft, was das überhaupt kommerziell interessant macht.
Die Brut musste mir vielleicht ein bisschen ausheben, den konnte ich jetzt für die Sendung nicht nochmal sehen. Der ist sehr stark inspiriert, sicher von der Scheidung von seiner ersten Ehefrau, das hat er nachher oft beschrieben. Mhm. Er hat gesagt, er wollte seine Frau erwürgen und das ist ein Geist, der in diesen Film fliegt, der uns ja auch eine monströse Frau als Monster präsentiert, kombiniert mit so schrecklichen Kindern oder fast Zwergenfiguren irgendwie. Und es ist vor allen Dingen auch die erste Zusammenarbeit mit Howard Shaw, das würde ich vielleicht hervorheben, aber wenn du den Plot noch mal kurz anreißen würdest, dann wäre das, glaube ich, ganz hilfreich.
Es gibt zwei Perspektiven, aus denen man den Plot erzählen könnte. Das eine ist eben die Figur von Oliver Reed, der Dr. Hal Ragland spielt,
genau, ja.
Der ein Buch geschrieben hat und eine Therapieform entwickelt hat. Das Buch heißt A Shape of Rage. Und der seinen Patientinnen und Patienten beibringen möchte, ihren Frustrationen, ihrer Wut Form zu geben. Und das äußert sich durch physische Reaktionen, durch in der Form von Ausschlägen, Allergien und eben ganz extrem bei Samantha Egger, die eben die Ehefrau, also die böse Ehefrau spielt in dem Film, dass sie eine externe Gebärmutter hervorbringt, die außerhalb des Körpers liegt, ne? Und in der quasi mit ihren Wutanfällen solche kleinen Wesen wachsen, die sie dann zur Welt bringt, die aber nur Atavismen sind, die also nur halbe Menschen sind, nicht völlig zu Ende entwickelt und die nur dazu dienen, als Waffen für ihre Aggressionen dann die Welt zu terrorisieren. Die andere Perspektive wäre diese tragische Geschichte, dass Art Hindle spielt Frank Carveth, der eben dieser Ehemann ist und die beiden haben auch eine Tochter, um die er sich dann kümmert. Und der sehr besorgt ist über den Einfluss, unter den seine Frau geraten ist, als sie bei diesem Raglan, also bei dem Therapeuten, gelandet ist, der sie dann bezeichnenderweise auch auf dem Land in so einer Hütte hält, ja, quasi, genau. Wie so ein absonderliches Monstrum dann in einem separaten Raum. Und das sind die beiden Handlungsebenen, die natürlich zusammenkommen und es wird immer, also die Bedrohungen kommen immer näher, die diese Zwergwesen töten die Menschen in der Umgebung immer mehr. Und ja, am Schluss ist es so, dass die beiden Eheleute sich auf die Weise gegenüberstehen. Und auch der Film hat ja etwas Dystopisches. Er zeigt am Schluss, dass die Tochter die gemeinsame solche Ausschläge hat. Also, dass sie auch die Veranlagung der Mutter weiterträgt. Und hier haben wir mehrere Dinge, die zum ersten Mal in seinem Werk vorkommen. Das, also quasi Creative Cancer als etwas, was von innen heraus nach außen vom Körper selbst hervorgebracht wird. Das ist in den vorangehenden Filmen ja nicht so, weil sowohl in Shivers ist das ja ein Parasit und in Rabbit ist es ein Organ, das eingepflanzt oder das sich entwickelt als eine Mutation aus einem Transplantat.
Ja gut, der Begriff Creative Cancer fällt ja zumindest in Crimes of the Future in dem Bericht, der da geschrieben wird. Also
richtig.
Da wird ja schon mal zumindest angedeutet.
Er wird platziert und umgesetzt, finde ich, wird er wirklich in die Brut. Mhm. Und das Zweite, was ich sehr auffällig finde, ist, dass der eigentliche Hauptdarsteller, der nicht Oliver Reed ist, obwohl der die Sensation des Films natürlich ist, weil Oliver Reed ist einfach ein toller, charismatischer Schauspieler, Art Hindle, der ist ein extrem unauffälliger Everyman, also so ein durchschnittlicher, mittelstandsbürgerlicher Typ, der ist nicht besonders physisch, der ist nicht besonders erotisch, er sieht nicht schlecht aus, aber man vergisst sein Gesicht auch wieder und er hat auch
ein
so eine, Er ist Cronenberg. Und das ist sehr interessant, weil Cronenberg immer und immer wieder sein alter Ego platziert und sich Schauspieler sucht und die dann auch so zurechtmacht, wie James Woods später auch und ja, so weiter.
Mit den Brillen und so vor allen Dingen.
Die müssen dann seine Brillen und seinen Mantel tragen und sowas. Und das ist er quasi. Er schreibt sich selbst ein und ich finde, das beginnt erst in diesem Film. Das macht ihn interessant.
Er taucht dann natürlich später auch tatsächlich einmal selbst auf als Gynäkologe, aber sonst lässt er so Woody Allen-artig über sich selbst erzählen halt. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, von diesen monströsen Frauenfiguren hat er dann auch durch die Kritik, die an diesen Film gerichtet worden ist, später auch so ein bisschen Abstand gewonnen.
Das wäre jetzt auch meine Zwischenfrage, wenn man nur so davon hört, so auch aus dem quasi tatsächlich auch so persönlichen Hass auf die Frau und dann so einen Film gemacht, auch mit Einsperrung und dann dem Umbringen, hat das für euch dann noch eine Ambivalenz oder würdet ihr sagen, oh, hier ist es schon, ist er schon in misogyner Richtung irgendwie unterwegs oder es ist, hat was von einem Fehltritt oder so?
Also instinktiv würde ich sagen, nein, aber rational gesehen könnte man so argumentieren. Ich überlege jetzt, wie diese Diskrepanz zustande kommt. Es ist tatsächlich, dass Samantha Egger tritt ja nur in dieser Rolle auf. Also sie ist nur diese diese Mutter, mutierende Mutter, ja, die böse Mutter. Aber es gibt alternative Figuren. Also es ist nicht so, dass in dem Film jetzt, da gibt's diese Lehrerin und so weiter. Also es gibt Figuren, die andere Frauenkonzepte darstellen. Es ist nicht so, dass dieser Film das Weibliche per se dämonisiert, sondern nur ein spezifisches Bild findet. Und das Bild ist aber dann auch gleichzeitig wieder ambivalent zu lesen, weil sie bringt ja schon Kinder zur Welt, ja. Die sind halt nicht ganz fertig geboren. Und aber es ist dann wieder die Frage, was macht man mit diesen Kindern? Die können einem fast leid tun. Die sind ja so persönlichkeitslos und so weiter und so schnell gewachsen und werden dann auch untersucht auf so einem Tisch, ja so seziert dann gewissermaßen. Also da ist schon auch irgendeine Form von Mitleid mit drin. Und ich glaube, dieses Mitleid, was der Film mit erzeugt, löst in mir ein bisschen Widerstand gegen die rein misogyne Lesart aus.
Ich denke auf jeden Fall, dass das mitschwingt. Das hat er ja auch später sich eingestanden. Und ich denke, wir können in Cronenberg sicher auch jemanden sehen, der lernt, der auch in Austausch steht, natürlich mit zum Beispiel kritischen und akademischen Diskursen, der später dann oft sagt, ja, eigentlich hilft mir das nicht so sehr, aber man merkt, dass er interessiert war. Mehr sicher als viele andere Künstler hat er immer Kritiken gelesen und auch den Austausch in Teilen gesucht. Also ich finde das in dieser Frühphase nicht immer ganz glücklich, wenn er zum Beispiel Robin Wood, der übrigens in, wie hieß das Buch, der Wissenschaftler hier in dem Film schreibt?
Sorry, nochmal?
Wie hieß das Buch?
Shape of Rage.
Shape of Rage, weil es gibt ja dann auch später eine der ersten wissenschaftlichen Sammelbänder über David Cronenberg, heißt dann auch Shape of Rage, in dem dieser Text von Robin Wood erscheint, dem er dann nachher vorwurft, er müsse diese Texte schreiben, um seine eigene Sexualität zu rechtfertigen. Und das finde ich aus so rückblickende, schwierige Aussage natürlich, aber ich habe das Gefühl, bei Cronenberg ist immer eine Entwicklung und ein Lernen drin. So wie wir merken, wie sich diese Filme immer näher so an die Themen, die vielleicht in der Frühphase schon angelegt war, annähern, ist er auch jemand, der sich so in den Positionen, die er vertritt und die er ausdrückt, auch irgendwie entwickelt. Damit will ich nicht sagen, dass diese frühen Filme irgendwie kontaminiert sind oder so, aber ich merke schon, dass er klar so Prozesse durchläuft und dass er auch jemand ist, der sich thematisch und inhaltlich viel entwickelt, auch wenn eine klare Konsistenz irgendwie erhalten bleibt.
I would like to scan all of you in this room, one at a time. I must remind you that the scanning experience is usually a painful one, sometimes resulting in nosebleeds, earaches, stomach cramps, nausea, sometimes other symptoms of a similar nature. At this point, I'd like to call for volunteers.
Lass uns doch jetzt, wir müssen natürlich auch irgendwie vorankommen, zu Scanners kommen, der sicher ein ganz entscheidender Film für ihn ist, der sicher auch sein Bild in Deutschland zum Beispiel jahrelang zentral geprägt hat und so. Ganz kurz zusammengefasst geht es um, wir beginnen bei einem Mann, Kim Obrist, gespielt von, Cameron Vale, gespielt von Stephen Lack, der scheinbar Gedanken lesen kann, der dadurch einer Frau Schmerzen zufügt und der dann von einem Wissenschaftler unter die Fittiche genommen wird und dadurch dann feststellt, er ist nicht der Einzige, der ein sogenannter Scanner ist, der telepathische Fähigkeiten, telekinetische Fähigkeiten besitzt, sondern es gibt da weltweit sehr viele Leute und Firmen bekriegen sich gegenseitig darum, die Möglichkeit davon nutzbar zu machen, wissenschaftlich, aber vor allen Dingen dann auch in irgendeiner Form sicher militärisch und medizinisch, denn es gibt eine Droge, die das Ganze in Form abschwächen kann, aber gleichzeitig gibt es wohl scheinbar auch die Möglichkeit, das Ganze in der Bevölkerung zu verbreiten, genetisch. Das ist, was eine dieser Firmen plant und es entsteht dadurch dann eine Art Verschwörungs- und Medizin-Thriller, vielleicht sogar im weitesten Sinne. Ich würde sagen, es ist deutlich mehr als viele anderen von ihm auch ein Actionfilm. Wir haben klare Actionsequenzen. Also, wenn im Kaufhaus jemand da auf eine Rolltreppe springt, dann ist das vielleicht wie die langsamste Version von Police Story, die man jemals gesehen hat. Aber man hat definitiv diese Anlagen und er ist näher an John Carpenter, als er es vielleicht sonst jemals war. Dieser Film ist sicher beeinflusst, dass er auch später gesagt hat, vom Contagan-Skandal. Er beschreibt irgendwie, wie er Artikel gelesen hat, in denen sich dann Kinder verändern durch dieses Medikament. Und das ist ja ein Motiv, das bei ihm dann auch anklingt und auch wieder die drohende Ausbreitung dieses Scanners-Phänomen, vielleicht wie zum Beispiel in Shivers oder Rabbit oder so. Und also ich finde das einen sehr interessanten Film, ich finde das einen sehr unterhaltsamen Film und ich finde, er hat natürlich auch eins dieser großen ikonischen Bilder einfach geschaffen mit dem platzenden Kopf, den er irgendwie mit in langer Arbeit und mit einer Schrotflinte von hinten und so dann erzeugt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das ganz stark mit Cronenberg verbunden ist, auch in dieser Hinsicht, wie unsere Vorstellungskraft gesprengt wird. Also ich glaube, das ist so das Zentrale, was von diesem Film erhalten bleibt.
Also das wäre dann sein andalusischer Hund quasi.
So ein bisschen, ja. Das zerschnittene Auge ist sein gesprengter Kopf, genau.
Genau, absolut, das kann man genauso sehen. Auch der Hinweis auf John Carpenter, genau wie Rabbit sein Cronenberg, sein Romero-Film ist das sein Carpenter-Film, Scanners. Es hat natürlich eben dieses Grundmuster der Verschwörung, das auch schon anklang, das in den früheren Filmen eine Rolle spielt, aber nicht so ausformuliert wird. Hier haben wir wirklich so diese Pharma-Industrie-Verschwörung, die im Hintergrund steht. Wir haben relativ klare gut-böse Verhältnisse in diesem Fall mit Daryl Revok als einer, also Michael Ironside, wirklich so eine kultigen Figur, also später als Kultfigur sich entwickelten. Und der Film hat diese Action-Szenen, er leidet unter dem nicht ganz so hohen Budget, es ist sein höchstbudgetierter Film zu dem Zeitpunkt, aber er ist immer noch im Vergleich zu amerikanischen Produktionen relativ günstig produziert. Mhm. Er war unglaublich erfolgreich, auch vor allem in Europa und Deutschland speziell. In Deutschland war er unheimlich gut vermarktet auch, also deswegen war ich, wie gesagt, als Kind schon sehr fixiert auf dieses Plakat und das, wie gesagt, denke ich, war ein kluger Zug von ihm, also dass er es da geschafft hat, wirklich einen Level höher zu kommen in der Wahrnehmung. Aber es ist nicht der stärkste dieser Filme, das würde ich gleichzeitig sagen, weil er ist auch, ich habe den Audiokommentar dazu mal gemacht für die Blu-ray und das war relativ anstrengend, weil dieser Film ist ja auch sein längster Film bis dann mit 103 Minuten. Deine anderen Filme sind alle um die 90. Ja. Und das wirkt sich aber so aus, dass er wirklich unheimlich viel Leerlauf hat und unheimlich viele Momente, wo man sich fragt, okay, warum geht da jetzt nichts voran?
Und die werden für mich wieder zu so Architekturmomenten am ehesten. Ja. Also dann läuft man durchs Einkaufszentrum oder so.
Ja, genau.
Also das sieht wirklich für mich so ein bisschen aus wie diese frühen Filme auch wieder.
Ja, er hat so eine kalte Poesie. So würde ich das heute auch sehen und so würde ich es auch retten, alles. Für einen Action-Horror-Thriller ist er zu lahmarschig, aus heutiger Sicht.
Aber ich glaube, dass das auch nicht ein Impuls ist, der ihm nahe liegt, oder? Also er ist jemand, also wir haben ja später in seiner Karriere immer wieder Angebote in die Richtung. Also er sollte ja, das ist glaube ich das größte Projekt, das ihm je nahe klingt, wie diesen Denzel Washington und Tom Cruise-Thriller, basierend auf so einem Buch von Robert Ludlum, heißt der so, diesem Agentenautor.
Ja, Robert Ludlum,
Drehen 2009, der dann auseinandergefallen ist. Und ich konnte mir das aber auch nie so richtig vorstellen. Also Cronenberg ist für mich jemand, der, wie schon beschrieben, auf dieser intellektuellen Ebene eher funktioniert und der, wenn er sich hineinlädt in so ein unmittelbares Affektkino oder so, ich könnte mir nicht so vorstellen, dass das so richtig funktioniert. Ich glaube, er ist dazu sicher irgendwie in der Lage, aber also ich glaube, das hätte für eine sehr also es hätte eine unterhaltsame Irritation bei einem breiteren Publikum sicher ausgelöst, aber ich glaube, für seine Investoren wäre das wahrscheinlich keine gute Idee gewesen. Und das sieht man auch zum Beispiel an so einem Film, der immer den Impuls hat, woanders hinzugehen, als unbedingt jetzt in die dauerhafte Action.
Ja, also vor allem, ich glaube, die Schlüsselszene, die man erst nach wirklich dem Studium seines Werkes bemerkt, ist die Szene mit dem Künstler, der in dieser Riesenkopfskulptur lebt. Mhm. Das ist eigentlich, das ist die eigentliche zentrale Bildmetapher dieses Films. Also der Mann, der in seinem eigenen Kopf lebt. Ja. Und die wird dann zum Schauplatz einer sehr konventionellen, aber auch sehr harten Schießerei. Weil es ist ja dann so, dass die immer verfolgt werden von Leuten mit Schrotflinten. Und das sieht man dann auch. Es ist wirklich, es ist fast eine Comicstrip-Version von Ideen, die er eigentlich sonst etwas, ja, also komplexer unterbringt. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass nach Scanners bei ihm dieser Bedarf nach einer radikaleren Variante stark wurde und dass er daraus dann Videodrome entwickelt hat. Also Scanners ist natürlich der wichtige Schritt dorthin, aber Videodrome hat natürlich ihn dann wieder zurückgeworfen, muss man leider sagen, also kommerziell gesehen.
Na, ich würde halt noch eins vielleicht über diesen Film sagen. Mhm. Er funktioniert in den Action-Szenen für mich ganz gut, aber diese Künstlerfiguren tauchen ja immer wieder bei ihm auf und auch gerade diese Köpfe. Also wir haben ja auch zum Beispiel in frühen Filmen schon so Skulpturen von Köpfen, die geöffnet werden und diese Beziehung zum Kunstwerk finde ich immer ganz spannend. Also wir haben ja auch zum Beispiel, in welchem Film ist das, wo sie so eine Ausstellung besuchen? Ist das in, also es gibt diese Künstlerfigur definitiv, die auch diese chirurgischen Mittel herstellt, zum Beispiel in Dead Ringers. Aber das ist
ja.
Genau, aber das ist irgendwie immer bei ihm auch präsent, diese Künstlerfiguren. Und er stellt sie immer so sehr an den Rand. Also er sieht sich gar nicht so direkt bei ihnen, sondern er begegnet ihnen immer, diese Cronenbergs. Also er ist, glaube ich, eher da jemand, der sich mit diesen Wissenschaftlerfiguren identifiziert.
Absolut, weil er muss ja den die Versuchsanordnung unter Kontrolle halten. Und die Künstler sind in gewisser Weise mental derangierte Personen, die Visionen entwickeln, also die visionieren, aber außer Kontrolle sind. Also diese Figur in Scanners ist eine nicht kontrollierbare Figur mehr, ja? Der zwar seinen künstlerischen Ausdruck gefunden hat, aber der trotzdem eigentlich eher tragisch ist in diesem Kontrollverlust. Und Cronenberg identifiziert sich mit seiner Idee von Wissenschaftlern, weil er die Kontrolle behalten muss. Aber ich glaube, es ist eine Idee von einem Wissenschaftler. Es ist weniger ein realer Wissenschaftler, den er dabei im Kopf hat.
Man könnte noch ganz kurz reden, es gibt zwei Fortsetzungen, glaube ich. Sind die für dich reizvoll und lohnt es sich, die anzuschauen?
Ich habe sie tatsächlich gesehen. Es ist ja eine schöne Box erschienen. Als ich dann einen Beleg meines Kommentars nochmal bekam, waren dann auch die beiden Fortsetzungen drin und ich habe sie mal angeguckt und relativ schnell das Interesse verloren, weil sie ja gerade überhaupt nicht diesen theoretisch-metaphorischen Zugang suchen. Die benutzen ja eigentlich nur das Generische, also die Genre-Elemente. Und das machen sie mal geschickter, mal weniger geschickt. Sie sind vom selben Produzenten, Claude Heroux, immerhin. Also es ist schon, gibt eine Kontinuität. Aber ich glaube auch, dass Cronenberg total abgelehnt hätte und niemals sich darauf eingelassen hätte. Das ist eigentlich ein ähnliches Konzept wie später die Fliege 2 und so weiter. Ja. Also all diese Dinge sind außerhalb seiner Denkweise. Ja? Ja. Wozu? Man braucht kein Sequel.
Ja. Ja, ihm wurden ja auch Alien 3 und 4, glaube ich, jeweils angeboten und die hat er natürlich auch abgelehnt und er hat dann gesagt, ja, ich möchte nicht mal die Fliege 2 drehen. Und das ist auch natürlich eine befremdliche Vorstellung. Wobei, also so andere Projekte, die ihm dann irgendwann entglitten sind, hätte ich interessant gefunden. Total Recall hat er ja, glaube ich, irgendwie 13 Drehbuch-Drafts irgendwie geschrieben und das wäre sicher auch ein Film, in dem auch körperlich was passiert. Ja, selbst in der Paul Verhoeven-Version haben wir ja so aufgeblähte Gesichter und das ist sicher ein Effekt, der mich auch so ein bisschen an Cronenberg erinnert, was da nachher mit Arnold Schwarzenegger passiert auf dem Mars. Also,
aber man muss wirklich sagen, wenn man die Geschichte kennt, die Geschichte ist ja keine Actiongeschichte.
Von Philip K. Dick?
Ja. Ist keine Actiongeschichte und alles, was in die Action-Version von Verhoeven reinkam, kam auch mit dem Casting, mit Schwarzenegger als quasi Star. Der Film, den Cronenberg gemacht hätte, wäre völlig anders geworden. Das muss man ganz klar wissen. Ne? Und das finde ich interessant, das stimmt. Den Film hätte ich auch gerne gesehen, aber er bekam ja auch Science-Fiction-Filme angeboten. Ich glaube, er war genau wie David Lynch zeitweise sogar für Star Wars 3, für Return of the Jedi im Gespräch, was völlig undenkbar wäre. Es hat nichts mit ihm zu tun, gar nichts. Ja? David Lynch hat ja
wobei,
dann...
Wobei, ich hätte da eine Frage zu... Habt ihr nicht das Gefühl, also Star Wars 6 natürlich, um nochmal meinen Fehler zu korrigieren, aber ist es nicht so, also Star Wars hat ja auch so ein paar Ekel-Szenen oder sowas, ne? Also diese irgendwelche so ekligen Weltraummonster. Und dann haben wir so, finde ich, auch bei Indiana Jones damals so Szenen, wo Indy in diese Wand greift und sowas. Habt ihr das Gefühl, dass es eine Zeit gab, wo man so gesagt hätte, so ein bisschen so eine Body-Horror-Fantasy- Monsterebene hat man im Kino einfach auch noch mehr gehabt und da hätte sich Cronenberg vielleicht auch mal an sowas ranwagen können, weil heutzutage zum Beispiel, also wir reden ja oft darüber, was es in Marvel-Filmen alles nicht gibt, zum Beispiel keine Sexszenen, aber zum Beispiel auch dieser Ekel existiert eigentlich gar nicht und ich frage mich, ob der früher im Mainstream-Kino trotzdem irgendwie noch stärker vorhanden war oder sowas und man da auch Cronenberg mal hätte ranlassen können an sowas.
Na, ich finde, ich habe bei Paul Verhoeven dann nachgedacht, viele von den Filmen zum Beispiel hätte auch Cronenberg machen können. Ein Robocop kann ich mir super vorstellen, ein Hollow Man kann ich mir super vorstellen. Und ich glaube, das gibt's im Gegenwartskino sehr marginalisiert. Also zum Beispiel haben ja unheimlich viele diese Neuauflage von den Fantastic Four, die ja auch diese körperliche Transformation ein bisschen mehr ausstellen. Hier diesen Film von Josh Trank sehr oft mit Cronenberg verglichen. Aber du hast wohl recht, dass das in einer Form verschwunden ist, weil das immer auch an eine bestimmte Form von Physikalität gebunden war, glaube ich. Und damit halt an auch diese großen Make-up-Artists, also die Leute, die dieser Zeit, mit denen dann Cronenberg auch eben zusammengearbeitet hat, die jetzt nicht mehr in derselben Form präsent sind, weil man das halt jetzt alles mit Computereffekten löst. Und ich glaube, dieser Ekel, dieses Schleimige und so, das war präsent im Kino der 80er und 90er Jahre, weil es diese Physikalität von den Props gab, weil man auch Blut zum Beispiel noch nicht über Effekte gemacht hat, sondern weil man das halt tatsächlich aus Schläuchen und Kapseln hat schießen lassen.
Also ich habe ja das Gefühl, bei Indiana Jones darf man nicht unterschätzen, dass Steven Spielberg ein großes Interesse an einer gewissen Grausamkeit hat. Und die wird in seinen Inszenierungen von Beginn an eigentlich, von Duell über der Weiße Hai und so weiter, immer mal wieder deutlich. Und Spielbergs Filme gelten zwar als so eine Art Familienkino, aber wenn er Erwachsenenthemen angeht, dann macht er das schon dann richtig. Also Der Soldat James Ryan und München, das sind grausame Filme auf ihre Weise. Also ich glaube, dass das was spezifisch Spielberg-artiges ist, ja. Dass in den Star Wars Filmen, und klar, ich sagte dritter Teil, weil für mich als Jugendlicher war das natürlich die Logik. Ich bin ja
ich wollte
erste.
Auch nur mich korrigieren, weil ich hatte dir, glaube ich, die Vorlage gegeben.
Ja, okay, genau. Verstehe, genau. Absolut. Aber ich glaube, ich würde es auch so sehen. Es war zu der Zeit dann plötzlich möglich, man hatte diese Maskenbildner als Stars, Filme wie American Werewolf zum Beispiel oder Katzenmenschen, die zehrten, das war früher ja schon.
Ja, das meine aber ich so als zehrten, Vorläufer dafür vielleicht.
Ja, absolut. Die zehrten quasi von dieser Sensation, The Howling, ja, also das Tier und so weiter. Und das sind Dinge, die dann im Laufe der 80er, glaube ich, auch wieder ein bisschen verloren gegangen sind, weil sobald dann mit CGI dann die neue Generation kam, also Jurassic Park Anfang der 90er, da wurde das wieder interessant. Aber ich glaube nicht, dass das Cronenberg interessiert hätte. Also das alleine wäre es nicht. Es geht um den Kontext, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Für ihn ist alles denkbar, Obszönität, Gewalt, Transformation, wenn der Kontext stimmt.
Aber interessant eigentlich, dass ja dann Rian Johnson, der nochmal einen Star Wars-Film gemacht hat, der ja dann von den, gut, da gab es ja große Debatten drum, auch bei den Fans und sowas. Da gibt es ja noch die Szene, wo Luke da von diesem Alien irgendwie aus der Brust diese Milch, glaube ich, trinkt oder sowas. Also da sieht man so einen Rückgriff darauf und das kam mir sehr schlecht an zum Beispiel. Finde ich eigentlich ganz interessant heutzutage. Was mich interessieren würde nochmal zu diesen Scanners-Fortsetzungen ist, wo erkennt, also wenn du sagst, da ist ja dann nur noch, dass das nur noch so ausgestellt, es geht nur noch um die Genre-Elemente, aber es ist ja eigentlich interessant, dass man das so als Studienobjekt hat. Also was würdest du sagen, wo würde man genau sagen, was sieht man da, dass es fehlt in diesem in diesem Film, so in Scanners 2 oder sowas. Was ist bei Cronenberg da, was da nicht ist?
Naja, die Action-Dramaturgie. Es ist so, dass diese Filme wirklich nur auf, also die benutzen das Verschwörungsmotiv natürlich und die benutzen das Motiv der Parapsychologie und dieser Telekinese und so weiter, aber sie machen daraus nichts. Da gibt es überhaupt keinen theoretischen Überbau. Und der ist bei Scanners zumindest teilweise noch definierbar. Ja? Und die Idee der Polarisierung, die ist dann einfach nur noch gute und böse Scanner und so weiter. Aber es gibt eben gerade nicht diese Versuchsanordnung, wie sie in Cronenbergs Variante noch auffällig ist. Und es ist auch zum Beispiel, ich hätte, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, ob ich alle drei Filme kommentieren möchte, hätte ich gesagt, nein, ich kann nur den ersten. Ich weiß gar nicht, was ich zu den anderen erzählen soll, weil ich bin ja nicht die Person, die irgendwas über Produktionsgeschichte erzählt, ja, oder nur ganz marginal, wenn es halt wirklich relevant wird. Aber analytisch ist das, sind das keine reichen Filme.
Im Gegensatz zu Videodrome.
Zu Video, boah,
sehr, wie wir genau sehr dieselbe schön, Überleitung hatten. Traumhaft. Wir haben auch ja, hier schon so eine, ja Film, so eine Symbiose Traum. Eingegangen letztlich.
Ja, ja.
Verschmolzen wie am Ende von Scanners.
Why would anybody watch a scum show like Videodrome? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons?
Max Wren is a victim.
I woke up with a headache.
He has been exposed to Videodrome.
I've been hallucinating for a while, ever since...
What?
Since I first saw Videodrome.
His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination. To the point that it will change human reality.
Ja, genau.
Eigentlich
so,
ein Mensch.
Übers Internet, ne? Über die neue Technik des Internets hier in der Moderation verschmolzen. Genau, Videodrome 1982 kommt da raus und es geht um den, ja, schmierigen Fernsehproduzenten Max Wren, der so ein bisschen nach einer neuen Sendung für seinen Fernsehsender quasi sucht und lernt dabei Videodrome kennen. Ich muss übrigens sagen, wie geil ich das bei Videodrome, also ich finde sowieso in den Cronenberg-Filmen geil, dass die Sachen immer so ganz spezielle Namen haben und die Namen werden sehr oft wiederholt, bis halt zur Existenz, wo es sogar an die Tafel geschrieben wird, nochmal gesagt wird, hier übrigens, großes X, großes Z, Existenz. Und bei Videodrome könnte man ein super Trinkspiel machen, einfach immer trinken, wenn jemand Videodrome sagt, weil es passiert wirklich die ganze Zeit und soll natürlich diese Faszination überhaupt VHS und was aus so einer neuen Realität aus Massenmedien und sowas werden kann, zeigen. Und es geht eben um so eine brutale Sendung, wo Folterinhalte drin sind, bei der sie noch erst denken, die sind nachgestellt, aber es ist irgendwie interessant und seine Freundin, ja, verfällt dem dann so ein bisschen und will da auch mitspielen und er jagt diesem seltsamen Signal hinterher und findet dann eben den Produzenten, der dann aber über ihn auch nur mit Videobotschaften kommuniziert und ja, dann verschwimmt eben Realität und diese ganze Videogeschichte, ja. Was sagt ihr dazu? Ist es das Meisterwerk von Cronenberg?
Also ich hatte diesen Film nicht auf dem Schirm ursprünglich, als ich mich begonnen habe, mit Cronenberg zu beschäftigen in den 80er Jahren, weil der total untergegangen ist. Er kam ja in Deutschland nicht ins Kino. Er ist direkt als Videopremiere, ich glaube so um 4,85 erst, also verzögert rausgekommen.
Passt aber auch ein bisschen. Wie? Wenn man den zuerst auf VHS sieht.
Das passt perfekt. Weil darauf wollte ich hinaus. Ich habe ihn dann in einer Videothek entdeckt und dachte mir, was ist denn das für ein komischer Film? Und dann, was, David Cronenberg? Das gibt's ja nicht. Man muss dazu sagen, man hat natürlich damals kein Internet gehabt und man hatte ein paar Zeitschriften, aber es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel die Cinema berichtet hat über Filme, die direkt auf Video erschienen sind oder zumindest nicht auf eine Weise, dass sie einem wirklich dann präsent waren. Und das entwickelte sich damals erst. Also für mich war das eine Entdeckung in der Videothek. Ich dachte mir, den muss ich mir angucken. Okay, ich war völlig geflasht durch diesen Film, weil ich dachte, was passiert da? Was ist das? Der atmet das Fernsehgerät, dann steckt er den Kopf in die Röhre. Das ist wirklich ja so surreal, was dort geschieht, dass ich war nicht darauf gefasst. Ich war völlig fasziniert, auch durch diesen sehr starken sadomasochistischen Subtext, den das alles hatte, dass ich sofort dachte, okay, den Film werde ich noch oft sehen. Ich habe ihn dann mehreren Freunden gezeigt, die auch alle verstört und verwirrt waren und sozialethisch desorientiert, wie das die Bundesprüfstelle nennt. Und der Film war ja auch indiziert, muss man dazu sagen. Der war lange indiziert. Er war leicht gekürzt in der deutschen Fassung, aber nicht so, dass man nicht schockiert sein konnte. Das geht ja um diese eine Creative Cancer-Stelle vor allem, wodurch diese, also er hat ja diese Fleischpistole, in die seine Hand transformiert, mit der er dann so Pfeile schießt, die dann aber so Krebs auslösen im Körper, der getroffen wird, und der dann so der Krebs von innen nach außen wuchert, den Körper aufsprengt. Das war natürlich ein hartes Ding, diese Szene, und die auch maskentechnisch unglaublich gut gemacht, die war leicht gekürzt zum Beispiel, ne? Also in der deutschen Videokassette.
Ja, ich finde ja erstmal irgendwie die Ursprungsgeschichte dieses Films ganz amüsant, weil er halt auf die Idee gekommen ist, weil er durchs Nachtprogramm so geschaltet hat und dann Frequenzen eben aus Kanada, aus anderen Städten irgendwie empfangen hat und da dann Black Emmanuel von Joe D'Amato gesehen hat, was für ihn dann irgendwie eine herausstechende Erfahrung war. Das ist jetzt nun eigentlich kein besonders bemerkenswerter Film oder so, aber nun gut, scheinbar hat er daraus so eine Unterwelt der Gedanken, der Technologie eben abgeleitet. Also für mich ist das aus heutiger Sicht vor allen Dingen ein Film über das Internet. Gerade dieses Gefühl, dass da ein offener, freier Raum ist, in dem Sachen passieren, zu dem man keinen Bezug mehr hat, die so fern sind, also fast so eine Art Dark Web oder sowas, das scheint mir sehr gegenwärtig. Und ich musste bei diesem Film beim ersten Mal vor allen Dingen an so eine Zeit in den frühen 2000ern denken, wo wir das erste Mal so richtig Internet überall hatten, auch in den Schulen und so. Und man teilte sich so natürlich als Jugendlicher gerade besonders unangenehme Sachen. Rotten.com war so ein klassisches Beispiel von etwas, das uns alle fasziniert hat von irgendwie so diesen besonderen Schrecken. Und das ist so diese jugendliche Entdeckung, das ist für mich etwas, das in diesem Film mitschwingt. Und gerade, dass hier auch zum Beispiel so der Nickname, der Screenname schon antizipiert wird von diesem Dr. Oblivion, der sagt, ja, ich trete nur unter diesem spezifischen Namen auf und nur als Metakonstrukt, als Videoapparat in einer Fernsehsendung. Das scheint mir schon alles sehr wegweisend. Auch mit diesem Gedanken, dass das Internet oder halt in diesem Fall noch so der Funk einfach, das Fernsehen, dass das so eine Verbindung mit so einem großen kollektiven Unbewussten ist, das uns verändert, das uns erweitert als Menschen, also dass so eine cyborghafte Hybridisierung hervorbringt, das fand ich bemerkenswert. Und das ist ein Film, zu dem ich wirklich immer wieder zurückkehre, weil der mich einmal, ich finde den lustig und unterhaltsam, also ich finde auch halt James Woods sicher ein ziemlich unangenehmer Mensch, aber hier perfekt, weil er in seiner widerwärtigen Schmierigkeit, und ich finde so diese Beziehung, die er zu allen Menschen hat, ist natürlich auch eine von Manipulation, von Kontrolle, und wie er sich dann verändert und als Hyperindividualist dann in irgendeiner Form von Kollektiv aufgeht, in so einem komischen größeren Bewusstsein und zum paranoiden Terroristen wird, aber vor allen Dingen eben auch, und das finde ich irgendwie vielleicht so ein bisschen bemerkenswerter, so nachzeichnet diese Wirkung von Medien, die Cronenberg immer abweist, weil er im Endeffekt seine letzte Geste ist, das, was ihm im Fernsehen vorgemacht wird, zu wiederholen, den Selbstmord. Also, dass da so fast parodistisch nachvollzogen wird, was alle Kritiker Cronenberg immer gesagt haben, so das Verrot, das führt zu Gewalt, dass er das so ironisch, also nicht vielleicht ironisch, aber so eigentlich dramatisch nachvollzieht, das finde ich auch bemerkenswert als Gestus einfach.
Ja. Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass der Film tatsächlich nicht altert, obwohl man das immer befürchtet hat, in dem Moment, wo eben DVD und Blu-ray und sonst was aktuell wurde, weil natürlich die Videokassette als Medium so spezifisch in diesem Film genutzt wird. Und wenn man also wie ich ich bin ja wirklich voll da reingewachsen. Also für mich, ich habe das total mitbekommen, wie sich VHS etabliert hat, wie die Videotheken immer größer wurden, zu so ganzen Ketten und so weiter. Und ich habe diese Dinger gekauft zuhauf. Und die Videokassette ist ja fragil, also das Band ist anfällig gewesen und so weiter. Und trotzdem war es so ein Heiligtum, so ein Faszinosum. Und diese neuen Retro-VHS-Boxen, die von Blu-rays jetzt zum Teil gemacht werden, also die so simulieren, als wäre das begann ja auch bezeichnenderweise mit der amerikanischen DVD von Videodrome. Also die wurde zum ersten Mal so als Videokassette in Anführungszeichen dann präsentiert. Natürlich war es so, man nahm dann diese Videokassette aus dem Rekorder, nachdem man Videodrome geguckt hat, und guckte sich dieses Ding etwas verwundert an, ja. weil das natürlich so nah da dran war. Also für mich war das zunächst mal ein Videofilm, also und auch Privatfernsehen. Das begann ja erst 85, glaube ich, begann das in Deutschland erst. Das war sowas, das kannte man ja noch gar nicht so richtig, welche Möglichkeiten das barg. Und natürlich waren Privatkabelsender wie Sat1 oder RTL damals die Quellen für Softpornografie, die man als Jugendlicher nutzen konnte, wo dann Black Emanuel kam zum Beispiel, ja, also Joe D'Amato-Filme und Laura Gemser war da total wichtig, ne, also man sah halt eine Menge Laura Gemser-Filme zu der Zeit, wenn man wollte, und und für mich ist das total nachvollziehbar, dass man das aufs Internet übertragen kann, aber für mich ist es natürlich gar nicht so, für mich war das genau 1:1 die Erfahrung, die ich selbst hatte. Und auch das Einstellen, dass man Störbilder hatte, weil man ja noch an der physischen Antenne, also analogen Antenne hing, und dann so die Antenne so ausrichten musste und jetzt bekomme ich ein grisseliges Bild von Südwest 3 und kann mir die Jack Arnold-Reihe angucken oder sowas. Also man hat dann Sachen in der Qualität gesehen, da würde man heute denken, oh, wieso machst du das? Und das hat viel mit Videodrom zu tun, ja.
Aber das ist doch ein großer Vorteil von Cronenbergs Herangehensweise, Ideen so zentral zu stellen, weil die fungibel sind, weil die volatil sind und weil die auf jede neue Zeit eine Entsprechung finden. Also, dass dieser Film, der so über so ein spezifisches Phänomen und auch über so eine spezifische Physikalität eines Mediums so direkt erzählt, dass der so ohne Probleme auf neuere Medien eingesetzt werden können. Das spricht für mich dafür, dass Cronenberg immer die Tendenz hat, zum Universellen zu streben in dem, was er tut.
Ja, und das ist seine Technik der Verdichtung. Also was ich meinte mit dieser ikonischen, bildmetaphorischen Verdichtung, dass er nämlich auch bei Existenz sich verweigert hat, dem eine schicke Videospieloptik zu geben, wie so Ready Player One oder solche Sachen. Oder
Matrix.
Matrix. Er ist ja das Gegenprojekt. Und bei Videodrome hat man auch sowas total Miefiges. Also die Art und Weise, welche Produktionen da dann gekauft und geguckt werden, wie diese Samurai Dreams, und das ist ja total, das ist ja schon hinter der Zeit zurück, in der es jetzt gedreht wurde. Das steht für etwas. Das sind pure Metaphern.
Ja, vor allem, weil dieser Exotismus.
Das fand ich aber auch wieso sehr interessant, das jetzt so zu sehen. Dieses Muffige auch sowieso auch, die hat der Hauptdarsteller, sowieso Cronenberg oft jetzt nicht die krassesten Schönlinge halt in seinen Hauptrollen, so in allen Filmen. Das passt aber dann hier auch ganz gut. Und ich fand ganz interessant, dass ihr beide Sachen angesprochen habt. Also, Lukas, du einmal dieses vom Internet, was halt hier mit diesem quasi schwarzen Kanal ist. Also, die Leute, die produzieren, sind halt nicht nur die Industrie, sondern scheinbar irgendwelche Individuen irgendwo. Aber auch dieses, was mit dem Video ja dann anfängt, ist, ich kann zu Hause halt entscheiden, was ich mir angucke, ohne dass es in einem Fernsehsender so programmiert sein muss eigentlich, ne? So bei der VHS-Kassette.
Eine Form
so, das
von ist Demokratisierung.
Auch ganz interessant. Genau, also das ist beides. Ist einmal, wir schauen jetzt Videodrome, guck dir mal diesen abgefuckten Scheiß an. Also wir entscheiden das jetzt, das zu machen. Und dann, dass sie sagt, ach, da gehe ich hin, da mache ich mit. Also irgendwie, ne, diese beiden Sachen, ja.
Ich fand noch eines bemerkenswert, dieser Exotismus, der ja in diesen seltsamen Samurai-Videos zum Beispiel liegt, der wird ja dann später bei zum Beispiel M. Butterfly nochmal sehr viel unmittelbarer Thema. Also das ist, finde ich, spannend, dass da auch so eine merkwürdige Traumvision des Fremden, weil ich habe das Gefühl, sobald er so Kanada oder Nordamerika verlässt, dann werden seine Welten auch schnell zu so sehr abstrakten Traumorten. Also wenn wir in Tangier sind, zum Beispiel in Naked Lunch oder so, das ist ja auch so ein Set, so ein Soundstage-Fantasieort, wo man irgendwie weiß, wenn ich da jetzt ein bisschen wackel, fällt die Kulisse um halt. Und ich finde, das merkt man hier schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, das ist, das finde ich auch sehr spannend. Also, dass er, sein Begriff von Fremdheit ist, glaube ich, was, das ist auch in dem Buch jetzt, das ich herausgegeben habe, noch nicht so explizit diskutiert. Aber M. Butterfly ist sehr auffällig. Und klar, Burroughs hat das ja in seinen Romanen und Geschichten auch schon vorgegeben, diesen imaginären Ort Tanger. Ne?
Wobei er natürlich selber da war, im Gegensatz zu Cronenberg.
Das ist genau, das ist richtig. Und er hat das dann halt aber so erlebt, dass es ein imaginärer Ort wird.
Ja, gut, die Drogen haben sicher geholfen, das zum imaginären Ort zu machen.
Ja, also Cronenberg war aber auch da, ne? Er hat doch da auf den Spuren von Burroughs auch quasi geforscht für den Film, so, ne?
Ja, aber er hat es dann im Studio gedreht und das hat ja Gründe, ne?
Das meinte ich.
Und ich finde, es ist bei Eastern Promises super interessant, wie er mit London umgeht. Ich finde Eastern Promises, also ich, London war lange Zeit eine meiner Lieblingsstädte, wo ich super gerne hingereist bin, weil da so eine eigenartige Parallelität von Moderne und älterer Epoche mitschwingt und auch so eine Finsternis dort ist. Und er fängt die perfekt ein in Is and Promises und Maps to the Stars, da macht er das mit L.A. auch. Also L.A. ist da wirklich so reduziert auf das, was man glaubt zu kennen von L.A., was eigentlich die mythische Stadt ist, die hinter der realen Stadt ist. Und das verbindet ihn übrigens mit David Lynch dann auch ein bisschen, mit Valhalla Drive und solchen Filmen. Also ja, genau. Also diese Idee des Fremden, das ist ein sehr guter Hinweis, wo man, glaube ich, dran weiterarbeiten muss.
Und ich glaube, bei Cosmopolis zum Beispiel haben wir die Stadt dann irgendwann auch nur noch so als reine Projektion, als etwas, das nur noch quasi über, was habe ich gesagt? New York. Nur noch über Bildschirme quasi passiert halt. Also etwas, das ganz außen und damit auch irgendwie ganz weit von den Figuren weg ist, obwohl eigentlich nur Millimeter ihn davon trennen. Also ich meine, das ist dann wahrscheinlich auch seine Vorstellung von Digitalisierung, die mit dem Fremden halt ganz stark verknüpft sind. Aber ich glaube.
Habt ihr das Gefühl, ich würde eine Frage stellen, weil ihr Lynch gerade angesprochen habt, wenn man die beiden so vergleicht, weil ich könnte mir schon gut vorstellen, dass auch für jüngere Leute man vielleicht also entweder man sagt, man beschäftigt sich mit der Geschichte des Horrorkinos und dann stößt man eben offensichtlich auf die Fliege und dann zu Cronenberg, oder dass man so vielleicht erst von Lynch hört und dann vielleicht da über die Ecke auch zu Cronenberg kommt, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie seht ihr die denn so im Vergleich? Weil ich habe das Gefühl, Lynch ist da schon postmoderner in dem, was wir bei Cronenberg immer noch wissen. Das Medium führt jetzt zur Verzerrung. Es ist jetzt die Videokassette oder es ist das Videospiel, wobei Lynch sowas quasi in Mulholland Drive oder sowas eigentlich nicht mehr braucht, oder? Also er hat nicht mehr diese Idee, es gibt die eine zum Beispiel technologische Erfindung und die führt dann dazu.
Also ich denke, wenn ich kurz, also die Idee wäre, dass David Lynch tatsächlich ja eine Idee der Transzendenz hat und auch eine, es ist ja nicht zufällig, dass er transzendentale Meditation betreibt und das immer wieder favorisiert, auch als Basis seiner Filme propagiert, und dass bei ihm diese verschiedenen Ebenen von Realitäten, die er inszeniert, nebeneinander real existieren. Für ihn ist das so. Und wenn man das nicht bereit ist zu akzeptieren, wird man die Filme ablehnen, man wird extrem drunter leiden, man wird die irgendwie albern und blöd finden. Wenn man aber das akzeptiert, funktionieren Lynchs Imaginationen wirklich als Parallelwelt Modelle, die man wirklich mit Gewinn auch sehen kann. Bei David Cronenberg ist das definitiv nicht der Fall. Das sehe ich ganz genauso. Also der hat eine ganz klare Idee, eine rational-positivistische Idee, was wissenschaftlich definierbar ist und was eben imaginiert ist. Und wenn es quasi verwischt auf eine Weise, wie das in späteren Filmen der Fall ist, wie in Spider zum Beispiel, ist das pathologisch bei ihm. Also dann definiert er das als eine kranke oder geschädigte Wahrnehmung, eine traumatisierte Wahrnehmung. Und bei David Lynch ist das nicht so eindeutig. Das wäre der Unterschied meiner Meinung nach.
Ja gut, dann so hätte ich das auch formuliert, dann können wir weitermachen.
Oh, alles klar. Sehr gut.
You've been in a coma, Johnny.
For how long?
5 years.
The house is burning. Your daughter's in the house. It's not too late.
You're the talk of the town.
Because I got my head bashed in and I'm still here to talk about it.
Because you have the power of second sight.
I don't know whether it's true or not, these psychic powers of yours. Now I'm at my wit's end, John. I could use your help. It has to do with these murders we've been having. The Castle Rock Killer. I saw his face.
Alles klar, dann kommen wir zum Film, den ich auch nicht kenne, und ich übergebe an Lukas Pavencik. Dead Zone, was ist das?
Ja, ich glaube, Dead Zone, bis dahin definitiv sein Film mit dem höchsten Budget, ist auch in Teilen so sein Einstieg in eine Form von breiterer Kultur, von Mainstream-Kultur. Es ist eine andere Form von Wahrnehmung, die ihm damit gebracht wird. Er verfilmt den gleichnamigen Mystery-Thriller-Roman von Stephen King. Und die Geschichte ist, glaube ich, auch relativ schnell zusammengefasst. Ein Mann hat einen Unfall, liegt 5 Jahre im Koma und erwacht mit der Fähigkeit, die Zukunft von Menschen zu sehen, wenn er sie berührt. Und das hat verschiedene Implikationen. Der Film ist so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Hälfte ist Jagd nach einem Serienkiller. Und in der zweiten Hälfte gerät er an einen Präsidentschaftskandidaten, gespielt von Martin Sheen. Man sollte vielleicht noch sagen, die Hauptfigur ist Johnny Smith, gespielt von Christopher Walken. Und genau, in der zweiten Hälfte hat er dann zu tun mit diesem Politiker, der in irgendeiner Form für den Untergang der Welt für einen Atomkrieg siegen könnte und das versucht er zu verhindern. Da gehen wir wieder so ins Spionageartige, ins Thrillerartige. Parallel dazu, zu diesen beiden großen Erzählungen, gibt es vielleicht noch eine überordnende Liebesgeschichte. Da ist eine Frau, er war zuerst Lehrer, er sollte sie heiraten. Als er auf dem Koma erwacht, ist sie weg, ist sie mit einem anderen Mann verheiratet. Dann ist sie nämlich Teil auch dieser Kampagne des Politikers Stilson, heißt er, glaube ich, Greg Stiltons, gespielt von Martin Sheen, der ja später auch noch andere Präsidenten spielen sollte, zum Beispiel in The West Wing, also der jetzt nicht für den Atomkrieg gesorgt hat. Das wäre ein interessantes Ende von The West Wing gewesen, das hätte ich vielleicht lieber gesehen als das, was da in der Clinton-Ära so passiert ist. Aber nun gut, genau, und dieses Melodramatische, das klang bei Markus ja vorhin schon irgendwann an, ist etwas, das so diese ganze Geschichte auch noch so zusammenhält und mit der diese Geschichte auch ändert. Und ich würde sagen, es ist für mich ja ein interessanter Film, ein sehenswerter Film, aber ich finde diesen Bruch zwischen King und Cronenberg, die beide mit ihren Stimmen sehr stark spürbar sind, weil King natürlich auch Themen bringt, die Cronenberg nicht so sehr interessieren. Serienkiller zum Beispiel oder Religion, die ja eigentlich nie besonders präsent ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da besonders so produktiv Kapital draus schlagen kann. Und es ist für mich ein relativ glatter Film. Wir haben hier Dino De Laurentiis, diesen Superproduzenten hinter dem Ganzen. Und für mich ist der für einen Cronenberg-Film so ein bisschen zu sehr in sich geschlossen und glatt. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber es ist jetzt kein Lieblingsfilm bei Cronenberg für mich. Siehst du das ähnlich?
Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Ich glaube, das ist ein bisschen generationsabhängig, wann und unter welchen Umständen man den Film zum ersten Mal sieht. Mhm. Wenn man ihn tatsächlich damals gesehen hat, da muss man Folgendes wissen. Ich habe natürlich direkt angefangen, als Stephen King auf Deutsch erschien, Shining, Feuerkind, Carrie und so weiter und auch Dead Zone, der als einziger Roman ja auch beim anderen Verlag schon erschienen war. Das sind alles Dinge, die mich geprägt hatten in meiner Wahrnehmung. Und da war dann natürlich hochinteressant, wow, jetzt kommt der Typ mit dem Exploding Head, ja, und dreht Stephen King Filme. Das war schon, und auch dieses Image, dass Stephen King Verfilmungen schnell als ein Subgenre des Horrorgenres wahrgenommen wurden. Viele Videotheken hatten so eine Abteilung Stephen King dann, ja. Also, weil es so viele Verfilmungen irgendwann gab, dass das eine eigene Kategorie wurde. Und da fällt Dead Zone total raus. Das finde ich jetzt erstmal wichtig festzustellen. Da ist er nicht typisch. Hm. Und in dieser Geschlossenheit hat er immer noch auch diese Laborästhetik, die man mit Cronenberg verbinden mag. Ich möchte an eine Szene erinnern, wenn er diese Krankenschwester anfasst und plötzlich sieht, dass das Haus brennt und ihre Tochter bedroht ist. Ja, da liegt er selbst in diesem brennenden Haus, in dem Zimmer, in dem Bett. Und das ist zum Beispiel auch so total theoretisch, dieses Bild, und total surreal. Das fand ich sehr beeindruckend damals.
Aber es ist doch auch die Vermengung von zwei Realitätsebenen, die wir sonst bei Cronenberg vielleicht nicht so sehr haben, oder? Also das, wenn du gerade darüber gesprochen hast, dass diese Trennung oft sichtbar ist, hier verschwindet sie ein bisschen.
Sie ist aber sehr klar definiert. Es ist sehr klar, dass er nicht in dem Zimmer ist, dass er sich nur imaginiert, und das verstehen wir auch. Also da würde ich schon drauf beharren, dass das hier noch klar genug getrennt ist, dass wir verstehen, wie es gemeint ist. Und die Idee, die Dead Zone ist ja folgendes. Das ist diese Lücke, die besteht zwischen der Vision, wie die Zukunft sein wird, unter den jetzigen Bedingungen und was man möglicherweise verändern kann, wenn man die Bedingungen verändert. Dass dann eine neue Zukunft entstehen kann. Das ist ja genau diese tote Zone. Das ist natürlich ein Stephen King-Modell. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Cronenberg auch interessiert hat. Zumal die Telekinese und diese Ideen, also das Vorhersehen, das ist ja etwas, was auch angelegt ist, schon in den frühesten Filmen. Ja? Also haben wir ja festgestellt.
Ich würde nur sagen, dass es halt insofern auch untypisch sind, dass ganz viele Szenen und Produktionselemente da so reinbrechen, auch Form so ein bisschen, die ungewöhnlich ist. Also wenn da diese große Weltkriegssequenz ist, dann wirkt das für mich am ehesten, als hätte halt Dino De Laurentiis irgendwo noch einen anderen Film fertig gehabt, wo man dann noch diesen Kampf drehen konnte, so Roger Corman-mäßig so ein bisschen. Und ich habe oft das Gefühl so, also ich glaube, das ist ja eigentlich oft nützlich für einen Künstler, so ein bisschen in seinem Modus gestört zu werden durch eine andere Präsenz.
Da ist doch kein Kampf zu sehen. Die einzige Situation, wie der Weltkrieg vermittelt wird, ist eine Dialogszene zwischen Martin Sheen, seinem Leibwächter und seinem irgendwie dem anderen, der auch nein, noch nein, das genau seinem Vizepräsidenten.
Es gibt früher im Film diese Berührungssequenz mit dem Arzt, wo er sich zurückerinnert
an den Zweiten Weltkrieg,
glaube ich, wo dann uns auch Panzer und Kämpfe und Schüsse gezeigt werden. Das war für mich so definitiv ein Bruch mit der Logik oder mit der Optik vor allen Dingen, die David Cronenberg sonst so hat. Wie gesagt, ich will das gar nicht kritisieren oder so. Ich finde das nur bemerkenswert, dass da auf jeden Fall so eine Verbindung in irgendeiner Form zwischen zwei Autoren besteht.
Ja. Nee, das ist richtig. Da gibt's in der Tat eine Action-Szene oder so eine Kriegsfilm-Szene, die da einmontiert ist. Ich verstehe auch, da gibt's auch eine Diskrepanz. Klar, der Produzent Dino De Laurenti ist, der ja damals Der Wüstenplanet parallel gemacht hat, vorher Conan der Barbar und so weiter, der war natürlich extrem präsent. Der hat enormen Einfluss genommen. Wichtig ist auch, sich zu erinnern, Stephen King hat ja ein Drehbuch geschrieben für den Film, das aber von Cronenberg verworfen wurde, weil er meinte, das Drehbuch war total auf Effekt auf vor allem Grausamkeiten ausgerichtet, die mit dem Serienmörder zusammenhängen, die auch den Greg Stilson nochmal als so sadistischen Charakter vermitteln sollten. Das ist etwas, was näher an Stephen King orientierten Filmen, jetzt aktuell haben wir Dr. Sleep zum Beispiel, das ist so ein Film, der ganz nah versucht, diesen King-Spirit auch nachzuvollziehen. Das ist was überhaupt nicht bei Cronenberg ist, also das Comichafte, was mit diesen Horror-Comics der 70er Jahre oder sowas noch zu koppeln ist. Und ja, der Film ist glatt. Aus meiner Generation und auch älteren gibt es viele, die ihn sehr lieben, weil er so schön ist. Es ist ein schöner, melancholischer Film. Und ich denke, das darf man den Leuten nicht nehmen. Dominik Graf hat ja in meinem Buch darüber geschrieben. Ja. Und man merkt ihm das an. Das hat ihn total inspiriert, dieser Film auch. Und er ist ihm ganz nah. Und Brooke Adams war damals auch so eine Frau, das kann man sich heute gar nicht so vorstellen, die also auch in mehreren Filmen, die kommt ja, glaube ich, in Kuba mit Sean Connery auch noch vor und so weiter und in die Körperfresser kommen, neben Donna Sutherland. Das ist so eine Schauspielerin, die auch damals so wichtig war, die dann überhaupt keine Rolle mehr spielte später. Ne? Also ich glaube, die aktuelle Wahrnehmung des Films verändert den Blick im Vergleich zu dem Retrospektiven, ja, wo er tatsächlich sehr glatt und kommerziell wirkt im Vergleich zu den anderen.
Ja, also gerade das, was du beschreibst, diese Schönheit, die den Ganzen durchzieht, also dieses herbstlich ins Winternde, übergleitende, das ist ja auch vielleicht eine Emotionalität oder eine Wärme, die wir vielleicht einfach nicht kennen aus Cronenberg. Deshalb schien mir der so eine ästhetische Hybridisierung ja irgendwie vorzunehmen. Aber ich verstehe definitiv, was einen an diesem Film besonders reizen kann.
Ja. Das freut mich. Ja, ne, ich wollte es einfach, weil ich denke auch, ich weiß nicht, was, also ob Leute im Publikum, die das hören, ihn dann neu sehen oder zum ersten Mal sehen und so weiter. Und da wäre ich auch gespannt. Also bin ich, weil ich denke auch, man sollte den schon sehen wollen. Also bei Fast Company würde ich sagen, muss nicht. Bei Dead Zone würde ich sagen, doch, sollte man gucken. Der bringt einen nicht völlig weiter in der Betrachtung von Cronenberg. Da ist die Fliege mit Sicherheit wichtiger, aber es ist doch ein wichtiger Schritt gewesen, denke ich.
Er deutet an, was er in neuen Produktionskontexten eben schaffen kann und wie seine Ästhetik vielleicht mit dem, was erwartet wird von großen Studioproduktionen, wie diese Interaktion halt eben funktioniert. Also ich glaube, das ist bei Die Fliege natürlich noch mal deutlich fortgeführt. Also Die Fliege natürlich auch noch mal der deutlich erfolgreichere Film.
Genau, und zu dem kommen wir dann aber erst beim nächsten Mal, oder? Wenn wir dann durch den Rest des Werks durchgehen. Ich würde sagen, es hat ganz gut auch geklappt. Also wir sind so knapp bei der Hälfte, so, aber mit natürlich der ganzen Einleitung und sowas, was wir gesagt haben, so denke ich, in der zweiten Folge kommen wir durch und nähern uns dann auch so ein bisschen noch dem stärkeren Abwenden von vielleicht dem Horrorgenre, wenn man das so nennen will. Und dann können wir nochmal auch zurückschauen auf die anderen Filme, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja, eigentlich gehen wir ja immer raus aus diesen Folgen mit, was würden wir uns noch wünschen von Cronenberg und sowas. Aber eigentlich können wir
das hier mal nächstes machen. Mal.
Wollt ihr noch was Abschließendes sagen nach dieser ersten Hälfte?
Ja, ich finde, wir haben einen guten Schlusspunkt gefunden, weil Die Fliege ja sicher der Film ist, wo er nochmal unter anderem neue Mitarbeiter, neue Partner irgendwie findet für ihn, die langfristig bei ihm bleiben. Sein Kameramann wechselt mit diesem Film zum Beispiel. Vor allen Dingen aber auch ist es der Film, der gleichzeitig den Höhepunkt, aber sicher auch den Punkt, in dem er sich graduell ein bisschen nicht abwendet, aber indem die Körperorientierung eine neue Form entwickelt danach. Also ich glaube, wir haben hier sicher eine Phase auch von Cronenbergs Schaffen hier gerade dann umrissen. Und bin sehr gespannt, wie wir über die zweite Hälfte, will ich nicht sagen, aber den nächsten Teil seiner Karriere dann eben befinden.
Ja, ich freue mich auch sehr, das weiter zu verfolgen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass du da warst. Ich war in dieser Folge sehr still, weil wir es natürlich auch ursprünglich oder ich nicht so angelegt hatte, dass wir nur quasi über die Hälfte reden. Aber jetzt bleibt mir dann, wenn wir nächsten Monat aufnehmen, ein bisschen Zeit, hier nochmal auch noch ein paar Sachen aufzuholen. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen präsenter auch dann nochmal in der nächsten Folge, sag euch meine neuen Eindrücke so dazu. Mhm. Und ich finde es aber sowieso schon super einfach, also das nochmal zu sagen, das vergisst man manchmal so, also gerade jetzt mit diesem Podcast und diesen Specials und dann, dass ich so sage, gut, dann gucke ich jetzt halt mal die ganzen Cronenberg-Filme, ne? Dass das quasi eine unvorstellbare Aussage war früher, dass man sowas macht. Ne? Dass du wie sagst, man wusste nicht mal, dass es das gibt oder sowas. Und ich kann jetzt, natürlich sind auch nicht alle diese Sachen einfach zu finden, so, man kommt immerhin schon irgendwie dran. Und das ist dann natürlich immer ganz interessant, auch zu schauen, wie hat man es auch in den unterschiedlichen Zeiten und so gesehen. Sehr ergiebig, finde ich.
Auf YouTube gibt es die Kurzfilme, das war unmöglich, die überhaupt zu sehen. Also, dass man hätte in ein Archiv fahren müssen in Toronto, um die zu sehen. Und irgendwann hat die mal jemand hochgeladen. Schlechte Qualität, aber man kann sie sehen. Und das ist, finde ich, schon sehr beachtlich. Das wäre eigentlich ein enormer Fortschritt. Und also es wäre, sage ich mal so, es ist ja auch ein enormer Fortschritt, aber er wird viel zu wenig genutzt, weil ja wir befinden uns jetzt in einer Zeit, wo die analytische Beschäftigung mit Film plötzlich total marginalisiert wird. Jetzt wird von Post-Cinema geredet, Post-Cinematic Era, Autorentheorie ist verabschiedet, Genre ist irgendwie alles nur noch Hybrid, auch verabschiedet. Also das, was wir hier machen, ist im Grunde ein filmanalytisch-filmwissenschaftliche Diskussion, von der man in den 90er Jahren geträumt hat. Und es ist wunderbar, dass wir sie machen. Sie ist heute mehr nötig denn je.
Ja, und ich glaube, das kann auch, ich habe das schon öfter gesagt, aber auch gerade junge Leute, die sich jetzt vielleicht, die von Netflix kommen oder weiß ich nicht was, also was da manchmal so hochgehypt wird und sowas, da denke ich immer, ey, knick dir mal die ein oder andere Serie, schau dir mal 10 Cronenberg-Filme an, so, da wirst du danach viel, viel mehr Gedanken haben und da kann man auch Filmabende draus machen, wie bei uns auf dem Discord-Server und sowas. Also es macht mir sehr viel Spaß und genau, danke Markus für deine Zeit, danke Lukas.
Super, gerne.
Und wir hören uns dann im nächsten Cronenberg-Special Teil 2 wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.